Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir sind angelangt bei Folge 75. Die Folge hat den Titel Blind und diese Folge bespreche ich, Konstantin, wie immer mit dem Besten, mit dem man diese Folge besprechen kann. Martin, grüße dich, hallo.
Grüß dich. Na, wie geht's?
Mir geht's gut und ich hoffe dir auch. Du bist ja, glaube ich, jetzt an einem Ort, wo Christian eigentlich auch mal hin müsste. Ein ruhiges, ja, Ferienhäuschen auf der Insel sozusagen, wo man seine Ruhe hat.
Ja,
genau. Hast du Erholung?
Eigentlich, wo Inge hin müsste, so ein bisschen, ne? Die einsame Insel.
Ja, ja, stimmt. Aber da nur in den geteerten Bereich, in den straßengeteerten,
genau,
Bereich.
Hier sind doch ein paar Pollen wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich bin jetzt wieder hier auf der Insel. Ich sag jetzt mal nicht den Namen, weil sonst stehen morgen die Fans vor meiner Tür.
Das wollen wir vermeiden.
Ja.
Das wollen wir vermeiden.
Nee, und genau, bin wieder hier im Haus meiner Mutter, die dann meistens im Sommer, wenn sie mit ihrem Mann auf Reisen geht, dann mir das Haus überlässt oder uns, und dann verbringen wir hier so ein bisschen, gucken, dass die Leitungen nicht einfrieren im Sommer, und ja, haben dann so ein bisschen drumherum das Wasser und pendeln dann so zwischen Garten und Wasser. Wobei letztes Jahr im Sommer ging es gar nicht so richtig mit Wasser, da war das Wasser so grün den ganzen Sommer, dass man eigentlich nicht wirklich baden konnte, aber ja.
Gut, dann bleibt man halt im Garten, ne?
Dann bleibt man im Garten, genau.
Da gibt es auch Schlimmeres.
Ja.
Aber ich habe es ja eben schon so ein bisschen angesprochen, wir haben ja mehrere dramatische Entwicklungen bei der Familie, und bislang war es ja so, dass ich habe ja diese Liste, genauso wie es den Nora-Koffer gibt, gibt es ja eigentlich auch die große Liste der vom Kleist-Fluch Betroffenen. Also Inge hat es getroffen, Inge trifft es jetzt wieder. Und gleichzeitig ist ja Christian auch plötzlich auf so eine Art betroffen, aber auf eine andere, als man vielleicht denken würde.
Mhm.
Sprechen wir gleich noch, ich spreche jetzt ein bisschen in Rätseln, damit wir es gleich noch ein bisschen genauer besprechen können. Aber ja, was sagst du zu der Folge?
Das ist ein Motiv, was mir durchaus gefallen hat. Also das ist ja wirklich ganz am Ende der Folge, wo Christian am Tisch sitzt mit den anderen, also ich glaube, es sind Lisa, Pivi und Michael, und so ein bisschen das erste Mal selber derjenige ist, der sich so ein bisschen verantworten muss, der so Rede und Antwort stellen muss, und die anderen sagen, du, Christian, du hast jetzt hier wirklich Scheiße gebaut, so, und wie kriegen wir es wieder hin? So, das hatten wir ja oft, glaube ich, gesehen mit den anderen, mit, keine Ahnung, wer es alles war, mit Lisa und mit Pivi auf jeden Fall und mit Clara und so. Und mit Paul, mit den Pornos. Und jetzt ist es eben mal Christian, der so ein bisschen dieser Erklärungsnot ist. Also das gefällt mir durchaus gut. Ich muss auch generell sagen, die Folge oder die Serie geht momentan ja wirklich sehr in Richtung Familiendrama. Mhm. Also dass es fast gar nicht mehr um diese Patientengeschichten geht. Und wenn, dann wirkt es fast ein bisschen aufgesetzt, dass da jetzt noch so eine Patientengeschichte drin ist, die so nebenbei läuft, ohne dass da viele Berührungspunkte gibt mit dem Rest der Serie. Aber ich muss sagen, nicht unbedingt zum Schlechten. Also ich finde es eigentlich fast angenehmer, wenn es so ein bisschen Familiendrama wird und das ist eben der Beruf, den er ausübt, als wenn man irgendwie immer wieder neue Patientengeschichten mit immer wieder neuen Krankheiten präsentiert. Mhm. Also das funktioniert ja auch so. Also man zeigt diesen Alltag der Praxis und wie stressig das ist, diese Praxis zu leiten, und bei Michael diesen Klinikalltag, wie er sich da immer wieder rechtfertigen muss gegenüber seinem Vorgesetzten. Also für mich funktioniert das gut.
Es ist auf jeden Fall auch ein Konzept, was jetzt mal kommen musste, weil ich habe das Gefühl, dass es sozusagen diese Motive, die wir auch schon abgearbeitet haben von Leuten, die, was weiß ich, sich umbringen, um andere zu schützen oder die ihre Krankheit nicht wahrhaben wollen, die jemanden verlassen, all das Ganze, das hatten wir jetzt schon so oft,
ja,
dass klar ist, okay, wir brauchen wirklich mal so eine neue Entwicklung. Und jetzt wird es wirklich so eine dramatische Entwicklung in der Patchwork-Familie. Es gibt ja auch manchmal diese Folgen, wo du es auch so sagst, das ist so eine Zwischenfolge, die man noch irgendwie drin hat, die aber den Konflikt eigentlich ein bisschen verschleppt. Mhm. Und das ist jetzt eine, wo es auf jeden Fall nicht so ist. Also jetzt kommen ja die Konflikte zum Tragen. Wir haben die Geschichte mit Lisa, die zum Tragen kommt. Wir haben die Geschichte mit Christian, wo es jetzt also zwei Skandale sozusagen brechen auf.
Mhm.
Und ich finde die Folge insofern super, als dass das dann ja die wirkliche Frage stellt, wie es jetzt weitergeht. Weil jetzt muss es ja irgendeine Art von Bruch geben.
Ja.
Und deswegen, das gefällt mir ganz gut. Und ich schlage vor, dass wir mal, um nicht länger in Rätseln zu sprechen, in die Folge einsteigen.
Tun wir das. Und nicht steigen wir ein in diese Folge blind.
Das wäre jetzt gut, wenn du mir nachher sagst, du, da habe ich 6 Tage lang dran gearbeitet mit einem Expertenteam, 1000 Euro haben die gewollt.
Genau, ich habe mit Gerhard Delling zusammen erarbeitet, wie überleitet. Wir beginnen mit der Autofahrt einer Taxifahrerin, die uns jetzt noch unbekannt ist, aber die wird dann die Patientin in dieser Folge sein. Und bei Lisa später erzählt diese Fahrerin dann, dass sie also Kopfschmerzen hat, immer müde ist und ihr ist auch öfter schwindlig und sie hat auch Hitzewallungen. Und Lisa fragt nach ihrer Periode und sie meint, die Taxifahrerin, dass die unregelmäßig ist. Und Lisa vermutet, sie könnte in die Wechseljahre kommen. Bei den meisten Frauen fangen die ersten Symptome mit Anfang 40 an. Die Fahrerin sagt, sie kann nicht kürzer treten, die Nachtschichten sind einfach lukrativer und es ist auch mehr los. Tagsüber muss sie außerdem für ihre beiden Jungs da sein, also sie ist wohl alleinerziehende Mutter von 2 Jungs. Und Lisa könnte Hormone verschreiben, aber das ist auch so ein bisschen mit Risiken verbunden. Und deswegen sagt die Fahrerin, dann muss ich da wohl durch, wie alle Frauen. Später kommen wir zurück zu ihr, dann können wir noch mehr über sie sprechen als hier am Anfang.
Ich habe neulich nur als kurzer Einschub eine kleine Diskussion mit einem Freund gehabt. Angenommen, du wärst Taxifahrer, hättest du lieber Tages- oder Nachtschichten? Also was würdest du machen?
Ich glaube Nachtschichten, weil, also speziell in Berlin ist dann der Verkehr, glaube ich, nicht ganz so extrem und man kommt so ein bisschen leichter vorwärts, glaube ich, ne?
Ja, ich habe auch irgendwie so das Gefühl, man kennt es ja selber, wenn man mal dann doch irgendwie abends irgendeinen Bus verpasst hat oder sonst was oder merkt, es geht jetzt eher so nach Hause, dann halten Taxifahrer sehen dann ja auch, glaube ich, so die Geschwindigkeitsbegrenzung eher so als Richtwert, was jetzt natürlich nicht zu loben ist, aber man merkt, da können sie es halt eben auch, ne? Und sonst.
Das Einzige, was mich gerade eher in Richtung Tagschicht pusht, ist so diese Vorstellung, dass dann irgendwelche Besoffenen einsteigen und ins Taxi kotzen oder so.
Das ist auch, glaube ich, die Klischeeangst, ja. Die hätte ich auch. Ich glaube, vom Typ her wäre ich eher so einer, ich werde ja schnell nachts müde. Das ist, glaube ich, unnötig dann für einen Taxifahrer immer. Ja. Klopfen Leute ans Fenster und der Taxifahrer schläft oder schläft während der Fahrt ein. Das wäre, glaube ich, nicht gut.
Das könnte dann so einer werden wie der Taxigast später, Joe, den wir später sehen. Können wir gleich noch.
Ja.
Christian googelt Tablettensucht und findet auch eine Beratungsstelle in Eisenach, aber kurz vorm Klick auf den Link sagt er, komm, das schaffst du doch allein und ruft den nächsten Patienten auf. Und später am Tag, wahrscheinlich am Ende des Arbeitstages, ist Christian dann auch nochmal am Medizinschrank und will sich da irgendwas nehmen, als gerade Piwi reinkommt. Und Christian meint, ach, es ist nichts, ich bin einfach müde und überarbeitet und er erreicht auch Anna nicht. Und Piwi meint, okay, aber die anderen warten schon. Die anderen heißt, dass heute irgendwie ein Grillfest ist im Garten der Villa Kleist und alle sitzen am Tisch in der Villa und Bernd zeigt auf dem Laptop so Videos vom Strand und wo sie eben gewesen sind auf der Weltreise, die er mit Inge gemacht hat. Interessante Frage für mich, was macht jetzt hier Timotheus von Hatzfeld?
Ja, genau das steht auch in meinen Notizen. es ist vollkommen unklar. Es ergibt auch später, es gibt 2 Sachen, die keinen Sinn ergeben. Das eine ist was ganz Kleines, weil Inge ja gleich das Wort an alle richtet, unterbrochen dann nur von Rosalie. Rosalie, ich muss mal, wo man irgendwie denkt, okay, also es gibt ja so diese alte Regel, eigentlich jeder Satz muss irgendwie in der Form dramaturgisch Sinn machen. Und es macht aber, wo dass sie dann die Kinder weg sind, das macht aber irgendwie auch keinen Sinn. Aber wirklich, dass Timotheus von Hatzfeld dabei ist, komplett sinnfrei.
Also ich frage mich auch, wer hat ihn eingeladen und mit welcher Begründung? Also es kann ja nur Lisa gewesen sein, die sagt so, ich würde gerne noch einen Kollegen mitbringen. Aber es ist ja schon sehr riskant so an ihrer Stelle, dass sie so ihre Affäre mitbringt in die Familienfeier.
Absolut, genau. Also es ist so, ich habe das Einzige, was man sich erklären kann, ist, dass man den Konflikt noch mehr zuspitzen will und die Leute, die halt zuletzt nicht richtig dabei waren, nochmal daran erinnern will an diese schwierige Situation, in der Lisa ist oder sowas, weil er dann so heimlich mit ihr spricht oder gerade später auch noch das Piwi was merkt und sowas, das kann ja alles sein, aber es macht von den Figuren her gar keinen Sinn, weil es gab auch überhaupt keinen Moment, auch zwischen Christian und Timotheus nicht, wo man so dachte, ah, jetzt verstehen die sich oder er ist ihm was schuldig und sagt, kommen Sie doch morgen Abend zu der Gartenparty vorbei oder sowas. Das hätte man ja eigentlich sogar einfach einbauen können in die letzte Folge, glaube ich.
Wenn jetzt jemand kommen würde von außerhalb, der jetzt mit der Familie nichts zu tun hat und würde so fragen, ah, wer seid ihr denn alle? Ah, du bist hier der, ah, ihr wohnt hier, okay, und du bist der, ah, du bist der Schwager, alles klar, und du bist die Tochter, du wohnst drüber, okay, und wer bist du? Na, ich bin ein Arbeitskollege von Christian und also es passt sowieso gar nicht.
Ich bin ein Arbeitskollege und die Affäre von
Ja,
der.
ich würde auch gerne mal von Bernd und Inge, die ich noch nie gesehen habe, Urlaubsfotos sehen.
Stimmt, genau.
Ja, du hast natürlich
Ja.
recht, er soll wahrscheinlich einfach in diese Position gebracht werden, ja, dann auch gleich mit Inges kleinem Notfall, dass er dann auch den Notarzt rufen kann und so. Aber ja, naja, fahren wir erstmal
Ja.
fort. Also Christian ist am Grill, Piwi sagt, momentan isst er zu Hause nur Dosenravioli, also da ist er mit seinem Bruder in guter Gesellschaft, Paul.
Hat noch ein paar mitgenommen.
Und Inge ist froh und dankbar für den schönen Abend. Sie freut sich, wieder zu Hause zu sein, und sie will anstoßen darauf, dass alle wieder zusammen sind. Naja, nicht ganz alle. Anna ist ja nicht da und die ist in München. Und Clara, wir gönnen Clara ihre Klassenfahrt. Also es sind bei weitem nicht alle da. Und plötzlich schnappt Inge aber nach Luft und fällt wieder zurück auf ihren Sitz und hat ganz blaue Lippen. Und Hatzfeld holt den Notarztwagen. Wird
Aber
natürlich sehr interessant, wie Anna und Clara rausgeschrieben wurden. Mal so, ja, Anna ist natürlich in München und Clara auf Klassenfahrt und so.
ja, das erklärt jetzt auch rückblickend, warum Paul und Rosalie alleine waren in der letzten Folge, als alles so eskaliert ist, ne? Wir
Das
haben uns ja
stimmt.
letzte Woche das sozusagen gefragt und jetzt ist diese Frage beantwortet. Es stellt sich ein bisschen die Frage, auch das hätte man, glaube ich, in die letzte Folge einbauen können, dass irgendwie irgendwer sagt, und sei es das von Hatzfeld in der letzten Folge, als alles so eskaliert ist mit diesen ganzen Leuten, dass er dann sagte, ist eigentlich jemand bei euren Kindern? Und dann sagt der Paul, muss aufpassen, weil da auf Klassenfahrt, Anna ist in München. Sowas, das hätte man eigentlich auch in die letzte Folge, dann hätte sich die Frage gar nicht erst gestellt, so
Ja.
beantwortet sie sich eine Woche später.
Es ist lustig, weil später in einer anderen Szene sagt Inge sowas wie, das habt ihr mir gestern schon gesagt, bla bla. Also es ist etabliert, dass diese Episode einen Tag nach der Episode letzte Woche spielt. Das heißt, das ist tatsächlich die Erklärung, ja. Die beiden sind einfach auch am Tag davor noch nicht da gewesen. Ja. Es geht in die Klinik und Christian sagt zu Bernd, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das sagt, hier steht einfach, es war verdammt knapp, aber sie schafft es, sie war immer zäh und Bernd kann leider nicht mit reinkommen. Zurückbleiben in der Villa Lisa und Timo, die alleine, also Hatzfeld habe ich jetzt in dieser Folge immer mit Timo beschrieben, weil das, ja, die alleine in der Küche sind und noch ein bisschen aufräumen. Lisa meint, sie schafft das und vor allem, weil Pivi ja auch hilft, aber Timo bietet die Hilfe an und sagt auch, dass Inge das überstehen wird und er nähert sich ihr, aber sie sagt, bitte nicht, vor allem nicht hier. Und im Hintergrund kommt schon Piwi dazu und sieht sie so ein bisschen. Und dann klingelt aber sein Handy, was er auf laut hat, und sie bemerken ihn. Und ja, ist eine sehr unangenehme Szene. Ja, aber der Anruf ist zumindest gut, denn Inge geht es besser und Timo geht dann mal.
Aber ich fand, diese Szene hat mir ganz generell ganz gut gefallen. Es ist, wie gesagt, unlogisch, dass Timotheus dabei ist. Aber auch diese Situation, dass zwei was Verbotenes machen. Ich erinnere mich jetzt nicht direkt daran an irgendwas Verbotenes, was ich mal gemacht habe, aber manchmal gibt es ja diese komischen Fragen, hat diese Person das jetzt mitbekommen oder nicht? Und ich finde, das ist sozusagen, man kann diese Angst von den beiden, okay, hat es jetzt jemand mitbekommen oder nicht, man kann es aber auch nicht ansprechen. Irgendwie kann man, irgendwie kennt man das Gefühl, finde ich.
Ja. Es muss ja gar nichts Verbotenes sein. Ich hatte, glaube ich, schon mal
Genau.
erzählt von dieser Kondensmilch, die ich da im Kühlschrank entdeckt hatte von irgendjemandem in der Büro
Ah, ja,
Küche.
stimmt.
Und dann kam irgendwer rein und ich habe mich zu Tode erschreckt.
Stimmt, genau, wenn man irgendwie so
Ja.
eine Situation hat,
Ja.
ja.
Ich fand noch sehr lustig, wie Peewee hier um die Ecke geflogen kommt. Also er muss nochmal darauf achten, wenn du dir die Szene anguckst. Er läuft nicht einfach casual um die Ecke, sondern er kommt so ruckartig reingefahren. So.
Ja, ich schaue es mir gerade nebenbei nochmal an. Er hat aber auch ein bisschen was von so einem Tennisspieler oder sowas, der jetzt sozusagen mit
Ah.
vielleicht sozusagen mit Werf auf den Platz geht.
Also er meint, er läuft privat immer noch so, wie er bei seiner Tenniskarriere gelaufen ist.
Wahrscheinlich, er hat das noch so ein bisschen verwechselt, aber ja, er kommt so mit diesen Schultern, die
Ja.
wippen so richtig, ne?
Ja.
Ja.
Es gibt dieses Meme oder dieses kleine GIF, wo diese kleine Eule so von der Seite reingerannt kommt ins Bild und dann so stehen bleibt. Das ist im Grunde genau das
Das kenne ich
Gleiche.
jetzt nicht. Okay.
Taxifahrerin, ich habe mir jetzt einfach mal den Namen aufgeschrieben, Carola Kemper, fährt nachts Christian und Michael nach Hause und sie berichtet ein bisschen von ihren Kopfschmerzen und kriegt dann von Christian aus seiner Jackentasche ein paar Tabletten Und Christian meint, als sie weg ist, zu Michael, dass er kein Problem mit den Pillen hat. Michael meint, er könnte Inge eventuell zu früh entlassen haben. Und Christian erwidert, denn wenn waren's wir beide. Und morgen wollen wir sie nochmal durchchecken. Und wenn sie dann die Werte haben, dann wissen sie mehr und wünschen eine gute Nacht. Und Christian versucht noch Anna anzurufen, aber erreicht nur die Mailbox, geht daher ins Bett. Und im Bett liegend fällt sein Blick noch einmal auf die angebrochene Tablettenpackung und er nimmt sich noch eine zur Nacht.
Das ist halt irgendwie, ja, stelle ich mir die Situation ja so ein bisschen weird vor, ne? Also erst kommen die Ärzte, ach nee, sie ist ja gar nicht, sie ist ja noch gar nicht da in Behandlung, ne? Sondern es ist ja eher
Nee.
Zufall, dass sie jetzt die Taxifahrerin ist. Aber trotzdem ist es so ein bisschen weird, dass sie sozusagen gleichzeitig ihre Jobs füreinander machen. Also sie fährt die Kunden im Taxi und ist gleichzeitig quasi die Patientin, die von ihren Symptomen berichtet. Und auch, dass Christian jetzt so unter der Hand einfach mal kurz so Tabletten gibt, das ist zwischenmenschlich vielleicht ehrenhaft, dass er das sozusagen so hat, aber es ist irgendwie so für den ganzen, ich glaube, es ist eigentlich weird, wenn einem ein Arzt so sagt, komm, ich gebe dir einfach mal so. Na, ein Standardsatz von ihm wäre ja auch immer gewesen, komm morgen nochmal in meine Praxis und wir machen einen MRT oder irgendwie sowas.
Stimmt, ja.
Aber nicht, dass man jetzt so einfach das versucht, so auch schnell, ach komm, aber ich habe da noch was in der Tasche abzuwiegeln.
Ja, stimmt,
Hauptsache,
das.
du kommst morgen nicht in meine Praxis.
Stimmt, das ist ein typischer Satz von ihm. Also, ich will sie morgen in der Praxis sehen oder so. Oder
Genau.
eigentlich sofort. So.
Ja, stimmt. Noch eine direkte Untersuchung.
Ja. Carola Kemper ist dann morgens zu Hause. Also kommt morgens nach Hause, weil sie ist ja nachts unterwegs gewesen und bringt Frühstück für die Kinder mit. Der ältere Sohn Sven, der will später von der Schule abgeholt werden, meint dann aber, sie sieht müde aus und sie soll sich erstmal hinlegen. Aber sie meint, sie muss heute zum Augenarzt. Beim Zahnarzt war sie ja letzte Woche. Also ihre Krankenversicherung lohnt sich, glaube ich. Also, weil man
Ja.
überlegt, sie war bei Lisa,
Ja,
sie war
stimmt.
letzte Woche beim Zahnarzt, jetzt muss sie heute zum Augenarzt und später ist sie ja dann auch noch bei Christian.
Ja.
Also das ist schon ordentlich.
Ja, stimmt.
Ja, die Jungs gehen und sie holt die Packung Tabletten aus der Tasche und spielt auch mit dem Gedanken, eine Tablette zu nehmen. Aber anders als Christian entscheidet sie sich dagegen.
Sie hat ja auch nicht noch im Hintergrund irgendeinen Chefarzt, der ihr noch was zuspielen kann, wenn der
Ja,
Vorrat knapp wird.
stimmt. Rosalie hat morgens ein Bild gemalt für Lisa und Michael. Finde ich ganz süß hier, weil die beiden fragen, wo bist denn du auf dem Bild? Und sie meint, ich kann ja nicht selbst drauf sein, ich habe das Bild ja gemalt. Bestechende Logik.
Ja, da erhebt sie sich natürlich so indirekt zu einer ganz großen Künstlerin, die halt wirklich eine Porträtzeichnerin ist, die eins zu eins abzeichnet, was sie woanders nur sehen kann. War schon, jetzt muss ich mal überlegen, war schon mal die Zeichnung, doch, sie hatte das doch schon mal mit Inge und Bernd, als die im Himmel sind, oder?
Ah ja, genau.
Also sie scheint öfter sozusagen über die Position des Betrachters auch so nachzudenken, und sozusagen ihre Logik mit einzubauen in ihre Bilder. Irgendwie, die konnte man doch nicht zeichnen, weil die sind, ach so, wenn man tot ist, ist man im Himmel, genau.
Genau, und Lisa meinte dann, glaube ich, sie sind nicht tot, sie sind nur weit weg. Und dann meinte sie, das ist das Gleiche.
Genau, und dann war aber noch später die Logik, dass sie so mit dem Flieger geflogen sind und deswegen doch im Himmel sind. Also sie hatte
Ja.
schon, hat das schon was im Kopf.
Ja, also es ist schon eine
Hat sich schon
künstlerische
Gedanken.
Intention dahinter.
Genau.
Ja. Aber es ist ja fast wie so ein Foto, ne? Wenn man ein Bild macht, kann man ja nicht selber drauf sein. So.
Ja,
Ja.
stimmt.
Michael berichtet, dass Bender heute Abend eine Sitzung einberufen hat, aber eigentlich ist seit Tagen verabredet, dass er sich heute Abend mit der Familie trifft, glaube ich, nach dem Arbeitstag mit Lisa und so. Und Michael sagt, er kann nicht, er muss aufpassen, dass Bender nicht einen Vorwand findet, um ihn loszuwerden. Ja, und das ist ja irgendwie der Konflikt. Ich weiß nicht, hat die Szene
Es
ein
soll, glaube
Ende?
ich,
Ich habe hier gar kein Ende aufgeschrieben.
nee, es ist dann sozusagen, Rosalie kommt, glaube ich, rein und sagt, wir müssen los oder irgendwie
Ah, ja.
sowas oder braucht irgendwie Hilfe.
Ja.
Deswegen ist der Streit so, aber er soll, glaube ich, einfach nur nochmal das erneute Anspannungsverhältnis unterstreichen, das zwischen den beiden ist. Ne?
Ja. In der Klinik fragt Inge dann, ob sie schon was herausgefunden haben. Christian sagt, sie warten noch die Ergebnisse ab, die kommen im Laufe des Tages. Und Inge meint, ist es jetzt ein Leben lang so, dass ich jederzeit damit rechnen muss, keine Luft zu kriegen? Und Christian berichtet, Teile der Lungenbläschen sind irreversibel geschädigt und sie glauben, dass das Emphysem allein nicht dafür verantwortlich ist. Also, dass sie noch irgendwas anderes hat. Dann sind wir in einem Konferenzsaal, in einem sehr großen Konferenzsaal in der Klinik, wo Bender und Michael zu zweit sind. Ich weiß jetzt nicht, ob gemeint ist, dass das die Sitzung ist oder ob die beiden nach der Sitzung noch zu zweit reden. Aber wenn Bender sagt, heute Abend Sitzung und dann kommt Michael und die sind zu zweit, dann hätte ich schon Angst als Michael.
Ja, das stimmt. Es sieht mir aber auch, also es ist ja noch tagsüber. Dadurch, dass die Sitzung am Abend ist,
Ah.
Ist es ja sozusagen tagsüber. Es ist halt fast ein verrückter Anschluss an die Folge von letzter Woche, wo man ja auch sozusagen so eine Art kleinen pandemischen Zustand hatte und jetzt die beiden in so einem großen Saal sind, wo man fast an so Sachen wie Sicherheitsabstand und irgendwie Größe eines Raumes und ist noch eine Belüftungsanlage drin irgendwie denken könnte.
Das waren Zeiten.
Ja.
Sie beraten über einen neuen Doktor fürs Team und Michael meint, wir brauchen einen neuen Oberarzt, denn wir sind seit Monaten unterbesetzt. Bender erwidert, die Personalabteilung sagt, Dr. van Leyen oder so, den sie sich ausgesucht hatten, ist zu teuer. Michael meint, die Gehaltsvorstellungen sind doch im total normalen Bereich. Ja, hat Bender denen auch gesagt. Und Michael meint, wenn sie wollten, dann könnten sie sich durchsetzen. Sie wollen nicht. Sie wollen mich lieber schikanieren. Und Bender sagt, Sie sind doch derjenige, der gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen hat. Sie können froh sein, dass es nur eine Abmahnung geworden ist. Und Michael erwidert, Sie wollen mich hier rausekeln, weil mir der hippokratische Eid noch was bedeutet und ich mich nicht zum willenlosen Sklaven von irgendwelchen Finanzhaien machen lasse. Und Bender ist erschüttert und sagt, noch ein weiteres Wort. Und es bedarf gar keiner zweiten Abmahnung. Ihr Verhalten rechtfertigt eine fristlose Kündigung. Und nachdem sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat, sagt er, er wird ein kurzes Memo zu diesem Gespräch zu den Akten legen. Und auch wenn Michael es nicht glauben mag, er weiß seine Leidenschaft durchaus zu schätzen. Aber wenn es noch einmal vorkommt, dann kann er seine Sachen packen.
Also hier verhält sich Michael aus meiner Sicht extrem unklug.
Ja.
Also es mag sein, dass er recht hat, selbst wenn er recht hat, oder ich sag mal so, gerade wenn er recht hat, dann sollte er das so nicht sagen. Weil es gibt ja eigentlich nur die Option, entweder ich kann mich durchsetzen auf der inhaltlichen Ebene und versuche sozusagen eine konstruktive Lösung herbeizuführen, oder ich kann es nicht, aber dann müsste ich wahrscheinlich von mir aus sagen, ich trete zurück oder also beende den Vertrag. Aber also bei solchen Vorwürfen ist doch ganz klar, dass das auf eine Eskalation hinausläuft. Soll er jetzt sagen, ja, ich will sie schikanieren? So kann er nicht sagen. Und nein, ich will sie nicht schikanieren. Das ist dann aber sehr schwer zu bearbeiten. Also ich finde halt ganz interessant, dass Michael hier plötzlich so völlig emotional wird. Ich finde, bei Michael ist für mich noch nicht ganz so klar, ob das eigentlich so ein rationaler, kühler Kopf ist. So wirkt er manchmal eigentlich so ein bisschen von seinem Wesen her, aber hier ist er doch noch schon irgendwie sehr, wie sagt man, nicht sturköpfig so.
Ja, ich habe so ein bisschen darauf geschoben, dass er eventuell halt auch unter dem Einfluss dieser Familienkrise so ein bisschen dünnhäutig ist. Was ich aber auch sehr, also ich konnte mich hier sehr identifizieren tatsächlich mit Bender, weil ich auch schon manchmal in der Position war, nicht der Allerhöchste in der Kette zu sein, in der Autoritätskette, sondern so irgendwie so Nummer 3 oder so. Und dann eben irgendjemand, zum Beispiel irgendeine Gagenvorstellung wird mir von einem Sprecher, Schauspieler gesagt, die leite ich weiter. Und kriege dann von der nächsthöheren Stelle eben, nee, das geht nicht. Und dann muss ich halt dem tieferen, sozusagen dem Schauspieler in dem Fall wieder sagen, okay, nee, die Gage geht nicht. Und dass ich es dann abkriege, so. Von wegen, ne? Oder dass ich dann irgendwie so in die Position gedrängt werde, jetzt irgendwie für die Firma zu sprechen oder für den Kunden zu sprechen, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Ich spreche ja nur sozusagen als Vermittler, so. Und darum war mir hier Michaels Verhalten eher unangenehm als Benders, weil er eben meint, er hat genau das Gleiche gesagt, was Michael auch gesagt hat, gegenüber der Personalabteilung, aber die sehen es halt anders, so. Und ja, sie können sich doch durchsetzen, sie wollen das nur nicht, da hätte ich als Typ gesagt, der in der Position wäre, jetzt bitte mal runterfahren.
Ja.
Lisa und Timo sind gemeinsam in der Praxis, Timo will Mittagessen gehen. Er kann auch als Berater für das Geschenk heute für Rosalie mitkommen, also weil Lisa will ein, glaube ich, Geburtstagsgeschenk für Rosalie kaufen. Er ist gut in sowas. Und Lisa meint, das ist keine gute Idee, aber danke und gibt ihm einen Wangenkuss. Danke für überhaupt, sagt sie. Auch gestern Abend, er ist für sie da gewesen. Und als sie das sagt, stellt sie fest, dass ein Wangenkuss doch nicht genug ist. Es gibt noch einen Lippenkuss, der auch etwas inniger wird, und eine Umarmung.
Ist natürlich auch so ein bisschen hart. Also ich meine, weil es wird ja fast hier so aufgestellt, als wäre es so, ja, du warst gestern für mich da. Im Gegensatz zu meinem Mann, der sich um meine Tante gekümmert hat, die wirklich krank war. Also ist jetzt nicht so, dass Michael für sie da sein konnte.
Ja.
Das irgendwie, weiß nicht, da profitiert er sehr davon, dass er irgendwie vor Ort geblieben ist. Ich finde ja auch fast ein bisschen verrückt, dass er vor Ort geblieben ist, ne? Also, ich hätte jetzt gedacht, dass so, auch wie er als Arzt funktioniert, er eigentlich ein großes Interesse daran hat, den Fall weiter zu verfolgen.
Ja, stimmt eigentlich. Es wäre eigentlich logischer gewesen, wenn Hatzfeld und Christian in die Klinik. Aber gut, Michael arbeitet in der Klinik, also. Ja.
Ja, stimmt. Ja. Aber ja, wir sehen also, die Affäre geht weiter.
Michael berichtet Christian am Telefon, dass es irgendwie auf eine Allergie hindeutet. Und Christian meint, das erklärt ja dann auch, warum sie in der Klinik keine Symptome zeigt. Und sie machen einen Test darauf, welche Allergie es ist. Lisa und Timo schlendern durch die Innenstadt, also Timo kommt dann doch mit, das Geschenk aussuchen. Und Timo schlägt einen Metallbaukasten vor, weil nicht nur Jungs damit spielen dürfen. Und Lisa meint erstmal nein. Er wollte früher auch mit Puppen spielen, sagt er, aber durfte nicht. Und fragt, ob Rosalie an einem Metallbaukasten Spaß hätte. Und Lisa meint, es könnte schon sein. Und als Timo dann meint, sie wird sich freuen, mit ihm was zu bauen, wenn sie mal wieder in die Praxis kommt, meint Lisa, okay. Kriegt dann einen Anruf von Michael, er kann jetzt doch. Also wahrscheinlich ist das dann wirklich nicht diese Sitzung, weil jetzt kann er ja doch. Also die Sitzung ist abgesagt. Und sie dankt Timo für den Tipp und der zieht dann los.
Das ist eine Sache, wo man übrigens, wo Timotheus von sich ein bisschen ja was erzählt, so dass er das immer gerne gemacht hätte. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, auf dem Internat, das wäre ja gruppendynamischer Selbstmord
Ja.
gewesen und sowas. Aber da gibt es eine weiche Seite von ihm, ne? Also die auch, da ist er auch sympathisch, so wie er das alles erzählt. Also er hat durchaus sympathische Seiten.
Es blitzt immer mal auf, ja auch, glaube ich, in einem anderen Gespräch mit Lisa schon mal, wo er meinte, dass er irgendwie was aufgeben musste, seinen Traum aufgeben musste, um so, dass dahinter irgendwie ein komplizierter Charakter steckt. Campers kommen nach Hause und es gibt irgendwie so ein Geplänkel zwischen den Jungs, ob jetzt einer von denen am Wochenende in der Startelf steht oder nicht. Für mich war das jetzt einfach ganz normales Jungsgeplänkel, aber Frau Kemper meint, hört doch jetzt mal auf damit. Also sie ist total gereizt und startet dann ihre Nachtschicht, während sie die Jungs dann in den Abend entlässt, meint noch, sie sollen nicht so spät ins Bett gehen und was essen. Dann sehen wir eine Collage ihrer Schicht und bei einem Fahrgast, der heißt Joe, kriegt sie eine verschwommene Sicht und fährt dann fast in den Gegenverkehr. Und Joe sagt, hey, was machst denn du da? Bist du besoffen oder was? Und sie sagt, es geht schon wieder. Geht schon wieder? Ich glaube, ich spinne. Wo hast denn du deinen Lappen her?
Geht schon wieder. Ich glaube, ich spinne. Wo hast denn du deinen Lappen her? Mann.
Ein Stück Berlin in Eisenach.
Ich könnte mir voll vorstellen, dass das einfach irgendwie ein Set-Mitarbeiter war, den sie hier schnell ins Auto als Taxigast gesetzt haben.
Ah, ja, stimmt.
Aber vielleicht, aber dafür war er fast zu gut. Michael ist mit Lisa unterwegs und der ist sehr überrascht wegen dieses Metallbaukastens. Er weiß nicht, ob sie daran Spaß haben würde. Und Lisa meint, wann hast du denn zuletzt mit ihr gespielt? Und Michael meint, du kennst doch meine Situation in der Klinik. Und Lisa fällt ein, ja, wie war denn überhaupt das Meeting mit Bender? Du hast mir noch gar nichts erzählt. Und Michael meint, ja, wollte ich ja heute Mittag, aber du warst ja nicht erreichbar. Ja, meint sie, sie musste halt mehr raus und war spazieren. Also eher kein Metallbaukasten? Nein, sagt Michael, so eine Idee hätte er ihr auch gar nicht zugetraut. Höchstens Hatzfeld, deinem neuen besten Freund. Er ist nicht mein neuer bester Freund, sagt sie. Aber ihr versteht euch gut. Ja, wir verstehen uns gut, aber mehr ist da auch nicht. So wie du redest, klingt es ja fast nach Eifersucht. Habe ich denn einen Grund dazu? Also hier schießt sie sich ein Eigentor. Und Lisa meint, nein, natürlich nicht. Okay, ja, ich habe mit ihm über das Gespräch gesprochen. Die
Das
Idee ist,
Geschenk,
das
über das
Geschenk
Geschenk.
gesprochen, genau, die Idee ist von ihm, aber sie sind Kollegen, da redet man eben. Und wenn Michael die Idee blöd findet, dann kaufen sie eben was anderes. Und sie gehen rein ins Geschäft, sonst macht es zu.
Das ist aber irgendwie so ein lustiges Argument, finde ich, wenn man sagt, wir müssen jetzt in den Laden rein, weil die machen jetzt zu. Also stimmt zwar, aber also erstmal glaube ich es nicht so ganz in dieser Mittagszeit.
Das soll, glaube ich, jetzt abends sein, aber
Ah, okay, weil
ja.
es so ein bisschen Sommer ist, ja,
Na, weil wir
okay.
haben ja vorher die Taxifahrt losgehen sehen und so. Und sie wollten sich ja auch abends treffen. Und Michael konnte jetzt doch. Und Lisa und Hatzfeld waren, glaube ich, mittags und die beiden sind eben abends.
Okay, ja, stimmt, passt.
Ja. Peewee repariert Fahrradreifen und fragt Christian, wann Anna denn eigentlich wiederkommt. Und Christian meint, nächste Woche hieß es mal. Vermisst du denn Anke? Ja, meint Peewee, aber er freut sich auch für sie. Fällt dir das schwer? Fragt er Christian. Und Christian fragt, wieso? Na, hast du kein Problem damit, dass Anna auf eigenen Füßen steht? Und Christian meint, Anna stand von Anfang an auf eigenen Füßen. Ja, aber jetzt startet sie durch und du hockst hier rum. Jetzt haben sich ja wirklich die Vorzeichen völlig verdreht, ne? Also jetzt sagt Peewee Christian, er hockt hier rum.
Ja, das stimmt, das ist mir in der Form nicht aufgefallen. Ja, und ja, ich sage auch gleich noch was dazu.
Christian meint, im Moment ist die Leichtigkeit einfach ein bisschen raus und die Spontanität. Peewee meint, aber ihr kriegt das hin, oder? Und Christian antwortet vielsagend, na, Anke und du kriegt es ja auch hin, oder? Und
Ja,
beide
schön.
Fragen bleiben unbeantwortet.
Auch rhetorisch eigentlich gut übergeleitet. Aber ich finde, also das ist ein unangenehmes Männergespräch, weil, also ich mach mal, hast du kein Problem damit, dass Anna auf eigenen Füßen steht? Irgendwie, also bitte? Stell dir mal vor, er hätte jetzt ja gesagt.
Ah, ich finde es schon ziemlich doof, ja.
Also es ist halt einfach auch eine Frau und ich als Mann bin schon der Herr hier.
Es ist
Also
schon
das.
besser, wenn die Frau abhängig von mir ist.
Ja, genau. Das ist irgendwie unlogisch. Also ich meine, man kann ja sowas diskutieren wie, keine Ahnung, ist jetzt für dich schwerer oder hat Anna, ich hatte auch nie aber das Gefühl, dass Anna jetzt groß für die Kinder eine Verantwortung hatte oder sowas. Also das klar war, Anna
Ja.
passt auf die Kinder auf. Also dass jetzt so die Rollenverteilung nicht mehr aufgeht. Und auch Pivis Satz und du hockst hier rum. Gut, er meint jetzt irgendwie Eisenach, glaube ich, ne, als Stadt,
Ja.
aber irgendwie auch schon so ziemlicher. Also mit rumhocken kann man das ja nun nicht bezeichnen. Die spannende Frage ist ja, fühlst du dich denn, glaubst du, das wäre auch was für dich, München oder irgendwie sowas? Also so ist jetzt alles natürlich von mir sehr, sehr streng bewertet, aber keine Ahnung, die Fragen sind schon irgendwie komisch destruktiv gestellt.
Ich find's nicht hart bewertet, weil hockst hier rum. Ich meine, das ist ja nun wie lange, 10 Jahre oder so schon die Heimat der Familie und er hat sich da, also Christian hat sich da ordentlich was aufgebaut. Ist aus einer kleinen Praxis, hat er so eine Praxisgemeinschaft gemacht mit einer von zwei Radiologien in der Stadt und so. Also das ist ja beruflich hat er ja schon einiges erreicht. Und das
Total.
kann man, finde ich, nicht so bezeichnen als, ja, du bist halt hier so der Wald- und Wiesendoktor in der Provinz. So.
Ja, und es wäre halt eigentlich wirklich spannend gewesen, über Christian noch zu erfahren, ob er so eine andere Ambition hat oder sowas, ne? Also da hätte man ein bisschen was mitbekommen können über seinen Charakter, hätte sich was
Ja.
entfalten können.
Am Abend erreicht Christian dann wieder nur die Mailbox von Anna und macht das Licht aus und schläft. Und tags bei Inge erzählen sie ihr dann, sie hat eine Gräserpollenallergie. Und Inge sagt ein bisschen zynisch, ich wäre also fast an einem Heuschnupfen gestorben. Und Christa meint, es geht nicht nur um simplen Heuschnupfen, deine Lunge ist geschädigt. Es gibt dagegen zwar Medikamente und Sprays, aber die kann sie nicht langfristig nehmen. Das kann Nebenwirkungen haben. Michael zählt dann alle Nebenwirkungen auf. Und Bernd erzählt was von Desensibilisierung auf diese Allergie. Und Christian meint, ja, das ist ein langer Vorgang. Und angesichts deiner Vorgeschichte ist das wohl ausgeschlossen. Was machen wir dann? Fragt Inge. Und Michael meint, tja, am besten ihr zieht auf eine einsame Insel oder in die Wüste, wo es keine Gräser gibt. Und Inge fragt, das ist ein Witz, oder? Und die Szene endet.
Also das sagt Michael mit so einem leichten Zynismus, auch in seinem Gesichtsausdruck.
Ja, die Frage, ob es ein Witz ist, ist nicht ganz unberechtigt, ja.
Genau. Also irgendwie, er sagt das so. Ich meine, es muss ja auch vergleichbare Fälle zu ihr geben, wo es eine Lösung gibt, die vielleicht ein bisschen logischer ist. Aber er sagt das irgendwie so ein bisschen, als wäre er davon gar nicht, also als würde ihn das gar nicht jucken. So, das ist ein bisschen seltsam.
Auch dazu später mehr.
Ja.
Hatzfeld ist in der Praxis, Lisa klopft und braucht eine Minute Zeit von ihm. Sie meint, es muss aufhören mit uns. Und Timo fragt, du willst Schluss machen? Das finde ich eine ganz lustige Formulierung, weil gibt es denn irgendwas zwischen den beiden, was Schluss haben kann? Also bisher ist es ja so ein ständiges Ungewissen einfach, Ungewissheit einfach. Also,
Ja,
ja.
ja, voll.
Also
Aber ich
Lisa
meine, es
will die
sozusagen
Ungewissheit beenden, so.
ja, genau.
Und Lisa meint, ja genau. Und Timo sagt, das sagt dir dein Kopf, aber was sagt dein Herz? Und Lisa meint, mach es mir bitte nicht so schwer. Sie hat Familie, sie hat einen Mann, sie hat ein Kind, das ist mein Leben. Wir sind Kollegen und sie mag ihn, aber ja, hat sich vielleicht sogar ein bisschen verliebt in ihn, aber das hat keine Zukunft. Ja, das hat keine Zukunft, sagt er, weil sie nicht will. Nein, weil sie nicht kann, sagt sie und geht. Dann sind wir wieder bei Inge und Bernd. Inge meint, Michael und Christian fällt nichts weiter ein, als uns in die Wüste zu schicken. Aber sie war ihr ganzes Leben in Eisenach. Sie macht das nicht und sie will das nicht. Bernd sagt, wenn es doch aber keine andere Lösung gibt. Inge meint, die wird es schon geben, warten wir es ab. Christian wird schon was einfallen. Und Bernd antwortet, wenn wir nicht hier bleiben können, dann kommt er mit, egal wohin. Inge meint, wir gehen nirgendwo hin, wir bleiben hier.
Das ist meine Ansage.
Ja. Dann ist unsere Taxifahrerin, wie hieß sie nochmal?
Oh, Camper.
Kemper, genau, ist
Camper,
bei
ja.
Christian, also Arzt Nummer 5. Und Christian meint, es gibt viele Gründe für ihre Symptome oder es kann viele Gründe geben. Sie meint, so heftig, das kann doch nicht einfach nur sein, dass ich irgendwie in den Wechseljahren bin und fragt nach einem Tumor. Ist selten, dass die Patienten meinen, sie haben was und Christian meint, nee, ist wahrscheinlich eher nichts.
Ja. Ja, schön.
Sonst ist es immer umgekehrt. Ach, sind doch nur Kopfschmerzen. Naja, es könnte auch ein Tumor sein.
Machen wir mal ein MRT.
Genau. Also ein Tumor meint er hier in diesem Fall ist eher unwahrscheinlich. Erstmal wollen wir etwas Blut abnehmen und warten, was wir rausfinden. Und in dem Moment sieht sie ihn dann gerade doppelt. Und dann meint er, na gut, dann machen wir doch noch ein CT. Später ist das CT dann gemacht und Hatzfeld und Christian holen Lisa dazu, um die Ergebnisse zu diskutieren. Das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Element jetzt hier so langsam, dass die drei öfter mal zusammen in einer Szene sind und so spekulieren, was es sein könnte. So, das ist so die auf die Medizin in der medizinischen Story so ein bisschen die Schlüsselszene, wo sie dann auf irgendwas kommen. Hatzfeld sieht erstmal keine Ursache auf den Bildern. Die Blutwerte liegen noch nicht vor und dieser gibt an, dass es Formen der Migräne gibt, die das auslösen können. Christian meint, das ist eine gute Idee, aber passt nicht ganz ins Bild. Hatzfeld meint, dann sind es vielleicht doch Wechseljahresbeschwerden. Und Lisa kommt zu dem Schluss, dass sie ihr dann doch erstmal Hormone verschreibt, dass sie arbeiten kann. Und Christian würde sie auch gerne nochmal zum Augenarzt schicken und geht raus. Und als er raus ist, sind Lisa und Hatzfeld kurz allein und schauen sich etwas peinlich berührt an.
Glaubst du eigentlich, dass das oft so ist, dass es so in Praxen so das gibt, dass jemand mal, dass es immer so eine Gemeinschaftsbesprechung gibt, so was könnte das Symptom sein und sowas?
Da kann ich jetzt auch nur raten. Also ich kann es mir vorstellen, weil warum sollte man nicht mit kompetenten Kollegen was besprechen, wo man vielleicht nicht weiterkommt?
Ja, ich glaube, es passiert relativ wenig, aber ja, gar keine Ahnung. Also es ist jetzt auch nur geraten. Ich
Ja.
kenne es nur aus der Juristerei, dass dann immer die ganzen Richter irgendwie in ihren Amtsgerichtszimmern sind und dann klopft mal jemand einer an und sagt, du, ich habe hier einen, ganz interessant, der hat jemanden ausgeraubt und danach noch mit der Waffe oder irgendwie sowas. Was mache ich denn damit?
Ja, also
Ja.
als ich früher noch in der Aufnahmeleitung zusammensaß mit anderen Kollegen, war das auch durchaus mal, dass man entweder zum Beispiel mal zeigte, hey, kennst du diesen Schauspieler? Ist das nicht ein bekanntes Gesicht? Sollte man da irgendwie ein besonderes nehmen? Weil manchmal wissen wir ja gar nicht, wer die Schauspieler im Original sind, die wir da synchronisieren. Und auch manchmal, dass man eben einfach so gerufen wird, so von wegen, hast du eine Idee, wer könnte denn das sprechen? So und dann
Ja.
so. Aber es ist jetzt nicht, also es ist schon normal irgendwie, aber es ist jetzt nicht so, dass wir im Konferenzraum zusammen uns setzen und Besetzungen durchgehen. Also,
Ja.
Frau Kemper ist zu Hause am Salat machen, doch dann kriegt sie einen Anfall und lässt die Schüssel fallen. Die Jungs kommen dazu und fragen, was los ist, und sie sagt, sie sieht nichts, sie ist komplett blind. Wir sind in der Praxis bei Noras Empfangstisch und Christian und sie sprechen kurz über die Medikamente. Er hat sie in seinem Köfferchen aufgefüllt, nur dass sie sich nicht wundert. Und Nora meint, sie wundert sich nicht, solange er alles einträgt. Und Christian sagt, das passiert mir nicht nochmal. Und dann hören wir einen Tumult am Eingang und die Stimme einer älteren Frau sagen, Vorsicht, junger Mann, Augen auf!
Vorsicht, junger Mann, Augen
Bin dargestellt, ja.
Und es sind Nils und Sven, die mit ihrer erblindeten Mutter reinkommen. Sie war beim Augenarzt, aber der sagt, es ist alles in Ordnung, was ja nicht sein kann. Und sie führen sie ins Behandlungszimmer. Dann ist auch der Bluttest da und jetzt kommt's, Konsti, die Erythrozyten sind nun fast bei 70 Millimeter pro Stunde.
Na, holla die Waldfee. Da ist aber Eile geboten.
Und für das Publikum sagt Christian, normal sind 30. Das deutet auf eine massive Entzündung in ihrem Körper hin und sie fassen die Symptome nochmal zusammen. Lisa vermutet eine Autoimmunerkrankung und Christian meint, vielleicht Morbus Horton? Ja, hast du auch gedacht, ne? Vielleicht ist
Ja,
es
das war mein
Morbus
erster
Horton.
Gedanke. Ja.
Es Wahrscheinlich, wenn irgendwelche Medizinstudenten uns zuhören, denken die, ja, das ist natürlich Morbus Horton, das ist doch ganz, liegt doch auf der Hand. So. Und wir machen uns so darüber lustig. Naja. Es klopft bei Ingo und Bernd in der, im Klinikzimmer. Paul bringt einen kleinen Strauß Rosen. Und hier musste ich zweimal überlegen, warum, aber das ist eigentlich ganz lustig. Bernd nimmt die Blumen und sagt, die gib mal ganz schnell her und legt sie weit weg aufs Fensterbrett.
Das wäre krass, wenn sie jetzt stirbt an diesen Blumen.
Auch gemein, wenn man so eine Pollenallergie hat und jemand bringt einem einen Strauß Rosen.
Stimmt, fast schon zynisch. Genauso wie der Schiedsrichter Pierluigi Collina, der als Gastgeschenk vom DFB einen Föhn bekam. Der einmal muss wissen, ein glatzköpfiger Schiedsrichter.
Ja, und der hatte ja auch, glaube ich, so komplett Haarausfall, ne? Also
Genau,
so
der hatte
auch
gar
keine
keinen Haar mehr.
Augenbrauen und so, ja.
Genau.
Paul sagt, Papa hat erzählt, du darfst nicht raus. Und Inge sagt, im Moment nicht. Bernd erhöht um nie mehr.
Eine feinfühlige, sensible,
Ja.
ruhige, abgeklärte Reaktion.
Vielleicht sollte er mal Bürgermeister werden.
Ja, stimmt. Er macht auf keinen Fall zu viel Stress, zu viel Hektik.
Jedenfalls, als ihn dann alle entgeistert angucken, sagt er, na, jedenfalls nicht im Sommer. Ja, gut. Inge meint, Christian und Michael wollen mich irgendwo hinschicken, wo es keine Wiesen gibt. Mein Lebensgefährte findet das richtig, aber sie will bei der Familie bleiben. Paul meint, er würde sie besuchen kommen. Ihr wart doch auf Weltreise, das ist doch schon viel weiter weg gewesen. Aber, meint Inge, das Schönste am Verreisen ist das nach Hause kommen.
Und stimmt das?
Ich würde sagen, ja, weil ich mag ja auch verreisen nicht. Also zumindest so intensiv verreisen, so mit, also so eine Weltreise, weiß ich nicht, wäre nicht so was für mich, glaube ich.
Ja, also ich meine, aber du begibst dich ja schon oft auch, also du bist ja schon wirklich viel im Land unterwegs, gerade am Wochenende. Aber ich
Ja,
weiß
so
sozusagen.
einmal hin und zurück an einem am selben Tag, wo ich nichts mitnehmen muss, das ist eigentlich, das mag ich. Aber
Ja.
so irgendwie packen für 3 Wochen und so, das ist, da kriege ich immer Stress schon, wenn ich dran denke. So.
Ja, krass, okay.
Ja.
Ja, ich finde halt, ich weiß halt zumindest insofern das Element, das, was sie meint, also es wäre jetzt schlimm, wenn das schön am Reisen nur das nach Hause kommen ist, aber sozusagen dieses, dass man bestimmte Dinge in seinem Alltag wieder mehr wertschätzt, das ist auf jeden Fall ganz schön, wenn man wieder sagt, das weiß ich, wo das ist und das funktioniert hier und fertig. So.
Ja. Und jetzt kommt der interessanteste Teil von Paul in dieser Folge, denn er sagt, dann ist dein Zuhause jetzt eben woanders.
Ah, okay.
Da habe ich
Macht
mich
er diesen?
gefragt, woher kommt das? Also ich habe das schon mal gehört in meinem Leben, woanders, aber ich habe es auch jetzt nicht herausgefunden, ob das irgendwas Lokales ist, wo man irgendwo das Wort woanders sagt mit T hinten. Also, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung.
Tja.
Ist mir auch gar nicht so aufgefallen.
Vielleicht auch deswegen hat Inge noch mal einen kleinen Anfall und
Wahrscheinlich
ein
deswegen.
Spray soll helfen. Die Taxifahrerin, Frau Kemper,
Camper, genau,
ja,
das ist.
bespricht mit ihren Söhnen, wer sie denn jetzt zum Spiel fährt. Nils kümmert sich und sie können auch noch arbeiten, um den Haushalt zu finanzieren. Aber sie meint, die sollen doch zur Schule gehen. Die sollen doch Abi machen und studieren. Und die Jungs meinen, das schaffen sie alles nebenbei. Also sie schaffen beides. Christian kommt herein, denn sie sitzen immer noch bei ihm im Behandlungszimmer. Und sie fragt, ob sie jetzt für immer blind bleibt. Und Christian meint, das können wir noch nicht sagen. Die Laborwerte kommen jeden Moment. Wir haben einen Verdacht, aber wir können ihn noch nicht bestätigen. Aber sollte der richtig sein, dann kommt ihr Augenlicht zurück. Dann kann sie auch wieder arbeiten. Der Verdacht ist nämlich eine Riesenzellenarteritis. Ja, eine Riesenzellenarteritis, sogenanntes Morbus Horton. Eine Gefäßentzündung, die sich auf die Schläfenarterien legt. Durch die Entzündung verstopft die Arterie und es kommt zu Durchblutungsstörungen der Sehnerven und anderen Systemen. Es war nicht abgelesen, nein. Nein, es ist nicht
Na,
das.
wir sitzen ja hier nebeneinander. Ich sehe, dass das alles freigesprochen ist. Ja,
Ja.
ich sage mal so, man darf in dieser Serie, es gibt noch einen anderen Fall, wo mir das radikal aufgefallen ist, aber man darf in dieser Serie nicht hypochondrisch veranlagt sein. Also das finde ich auch immer das Krasse bei diesen Serien, dass sie ja eigentlich so eine totale Wohlfühlatmosphäre vermitteln, obwohl ja eigentlich wirklich schlimmste Einzelschicksale und gefährlichste Krankheiten entstehen. Auch gerne dieses Motiv, dass Leute davon überrascht werden. Also ähnlich wie Aktenzeichen XY ist ja auch immer so, wenn es unbekannte Täter waren. Und genauso ist es hier so, wenn es so aus dem Alltag herausgerissene Krankheiten so ein bisschen sind. So, nicht so dieses, keine Ahnung, ich rauche jetzt seit 50 Jahren 2 Schachteln am Tag und ich habe jetzt auf einmal Lungenkrebs, wie kann das sein? Sondern die Leute müssen ja selber erst zu einer Einsicht so bewegt werden. Das kommt am besten, wenn es überraschend ist, und das kommt dann eigentlich, ist am unheimlichsten für die Leute, die es gucken. Aber ja, und trotzdem ist es immer so ein Wohlfühlding. Da bin ich manchmal überrascht von so einer Serie.
Es ist auch immer noch so, wenn ich, wir haben mittlerweile, ich habe gerade nochmal geguckt, das ist 4 Monate her, da haben wir die Folge besprochen, Peewees Heimkehr, 7.3.24. Und das ist diese Story mit seinem, wo er eben mit Tennis aufhören muss, weil er diesen Tumor im Rücken hat oder so. Seitdem, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen Rückenschmerzen habe, denke ich, könnte es so ein Tumor sein, wie Peewee ihn hatte? So.
Krass, okay.
Also wie du sagst, man dreht so ein bisschen durch, ne? Weil ja. Also denkt, das könnte sowas sein.
Genau, da muss man sich irgendwie von abgrenzen, dass das so...
Ja, ja, sie kriegt Cortison, dann sollten die Symptome bald abklingen, und sie fragt, wenn es nicht diese Riesenzellenarteritis ist, kann sie dann für immer blind werden oder blind bleiben? Und Christa meint, die Möglichkeit besteht. Wir sind wieder bei Inge und Bernd in der Klinik und Michael ist da. Michael meint, dein Körper, also zu Inge, stünde permanent unter Belastung, wenn du hier bleibst, entweder durch Pollen oder durch die Medikamente. Inge meint, gut, dann sterbe ich eben, aber dann sterbe ich wenigstens zu Hause. Und Bernd meint, sie redet Quatsch. Und Michael weist darauf hin, dass das dramatisch werden kann, wenn die paar Pollen auf Pauls Rucksack und Kleidung bereits so eine Krise ausgelöst haben bei ihr. Und es klopft und Christian kommt herein. Inge, das ist jetzt ganz witzig, merk dir mal folgenden Satz. Inge sagt, wo soll es denn eine Wüste oder eine Insel hier in der Nähe geben? Wir reden kurz über was anderes. Christian meint, hier wird es auch nicht einfacher für dich. Also Inge wirft ihm vor, dass er will, dass sie geht. Und Christian meint, natürlich vermissen wir dich dann auch. Und Bernd meint, vielleicht reicht es ja schon, wenn ein bisschen frischer Wind vom Meer herüber weht. Und Inge meint, ah, du meinst Marokko. So, jetzt nochmal zurück zu dem Satz, wo soll es denn eine Wüste oder Insel geben? Hier in der Nähe. Ah, du meinst Marokko. Ich glaube, es gibt Meere in größerer Nähe als Eisenach, als Marokko.
Ja, und auch, dass sie da sozusagen sofort, also es wirkt ein bisschen so, als hätte sie das schon lange eigentlich als Ziel ins Auge gefasst, das halt jetzt, also, ja.
Du meinst unser Ferienhaus in Marokko. Und Bernd genau. Ergänzt noch, Weihnachten könnten wir wieder hier sein. Nein, ich finde es einfach einen sehr lustig plumpen Weg, diese beiden Figuren zu dauerhaft rauszuschreiben. Weil sie könnten ja auch an die Ostsee oder so. Selbst das, ja. aber es muss ja hier in Familie Dr. Kleist, muss es ja immer Singapur, Neuseeland, Australien oder Marokko sein. Es kann nicht sein, wir sind in Rostock.
Oder? Ja. Ja, stimmt. Stimmt, was so viel, was sozusagen vom für jemanden, der wirklich sagt, ich bin in Eisenach zu Hause und sowas, viel, viel einfacher wäre, sozusagen in einer anderen ähnlich großen deutschen Stadt mit den gleichen, was weiß ich, Versicherungssystem, gerade wenn man ja krank ist, ja, sozusagen irgendwie mit einem ähnlichen Versorgungssystem hier zu sein. Jetzt kenne ich die Verhältnisse in Marokko nicht, aber es wird auf jeden Fall für sie auch sprachlich und alles, ist das ja alles viel komplizierter, ja, schon etwas weird, ja.
Ich will nicht so weit weg, ich will gern zu Hause bleiben, aber okay, Marokko ist okay.
Ja.
So. Nicht die Nordsee, gleich Afrika, komm.
Ja.
Christian informiert Nora, dass sein Verdacht bestätigt ist. Es ist Morbus Horton. Und er greift nochmal zur Tablettenpackung und Peewee kommt wieder hereingeplatzt, wie die kleine Eule in dem GIF. Und Christian meint, das sind nur Kopfschmerztabletten. Aber Peewee erkennt sie von früher, das sind Amphetamine. Und Christian meint, haha, ja, weil du dich da auskennst. Na klar.
Wir merken, diese Art von schlechter Reaktion auf berechtigte Vorwürfe hat Peewee von seinem Vater geerbt.
Genau.
Wenn du schlechte Laune hast, dann lass das nicht an mir aus.
Genau. Und Peewee sagt, die kennt er noch von seiner Tenniskarriere, die stehen auf der Dopingliste. Und Christian sagt, Mensch, tut mir leid.
Ja, genau.
Nein. und sagt zu ihm, das ist nicht das Einzige, was du nimmst, oder? Und wir schneiden auf ein Gespräch zwischen den beiden, wo sie spazieren gehen. Und Peewee fragt, kannst du ohne Pillen denn überhaupt noch schlafen? Christian sagt, manchmal. Und Peewee fragt, wie viele Wachmacher brauchst du am Tag? Du bist doch Arzt, die sollte klar sein, wie schnell man süchtig wird. Und Christian meint, im Moment ist es einfach alles etwas viel, aber es wird dann besser, wenn der Druck nachlässt. Und Peewee antwortet, du stehst immer unter Druck, solange ich dich kenne. Ja, Peewee, weil ich gebe immer mein Bestes, sagt er. Für dich und für euch und für die Patienten. Und Peewee meint, natürlich hast du gute Gründe, aber das Falsche aus guten Gründen ist immer noch falsch.
Ja, da wird er auf einmal so ganz ganz alter, ganz weise, ne?
Ja.
Du hast voll recht, also dieses Motiv, dass er sich plötzlich mal rechtfertigen muss, dass er auch nicht immer das alles richtig macht und die anderen zur Rechenschaft ziehen kann, ist schön, dass das jetzt hier wirklich mal so ausgebreitet wird. Mhm. Serientechnisch ist es halt ein bisschen krass, finde ich, wenn man über Tablettensucht redet, dass dann gerade Herr Dr. Kleist, der ja selbst abends, wenn er irgendwie eine Affäre hat, noch angesprochen wird von Patienten auf irgendeinem Marktplatz oder so, dass die halt nicht in diesem Zimmer bleiben, sondern dass sie halt rausgehen und dann laufen. Und da habe ich mal kurz eine filmtechnische Frage an dich. Kann es sein, dass diese Szenen sehr kompliziert sind, wenn zwei Figuren immer so Laufwege haben während der Dialoge?
Das kann sein, es kommt halt darauf an, glaube ich, wie, was für ein Gelände man zur Verfügung hat. Also ich weiß zum Beispiel bei Star Trek Voyager, da hatten sie halt nur so einen kleinen Korridor als Set aufgebaut, der sozusagen als Flur des Raumschiffs gilt oder funktioniert hat. Und sie hatten halt oft Szenen, wo sie im Korridor, während sie laufen, irgendwas besprechen müssen. Und die größte Herausforderung bei diesen Szenen war immer das Timing, dass sie nicht noch mitten im Gespräch sind, während das Set schon zu Ende ist. Ich könnte mir vorstellen, hier in Eisenach ist es nicht ganz so schwierig, weil es ja nicht nur eine Bühne ist, sondern tatsächlich eine echte Straße oder ein echtes kleines Stück, wo auch immer sie da durchlaufen, Rathaus oder so, ja, weiß ich nicht, was das da ist. Vielleicht ein bisschen timingmäßig könnte es herausfordernd sein, aber es wäre vielleicht was wir eine Person fragen sollten, die mal dreht in ihrem Leben.
Ja,
wenn wir das nächste Mal einen Gast haben.
Das stimmt.
Campers sind zu Hause und die Frau, wie heißt, glaube ich, Carola, hat ein Eispad auf der Stirn und die Jungs sollen was essen. Und Nils trinkt Saft aus der Flasche und sie sagt, Nils, nicht aus der Flasche. Und erst dann fällt ihnen auf, dass sie es gesehen hat. Sie kann wieder sehen. Und die Jungs freuen sich, dass sie wieder sehen kann. Und nächstes Mal soll er trotzdem ein Glas nehmen, sagt sie. Und das war ihr letzter Satz für diese Serie wahrscheinlich.
Ja, das kann ich bestätigen.
So, jetzt sind wir bei der Familie Kleist und die Familie hat Christian zur Rede gestellt. Lisa sagt, ist dir klar, was du machst? Ja, sicher weißt du das, du bist ja Arzt, aber wie konnte das passieren? Christian sagt, ja, ich habe eben ab und zu eine Tablette genommen und dann wurde es immer mehr, ich bin da irgendwie reingerutscht. Und Lisa sagt, du hast Kinder. Paul ist nicht mal in der Pubertät, Clara braucht dich, ich brauche dich, Peewee und deine Patienten. Kurzer Einschub. Paul nicht mal in der Pubertät, aber er lädt Pornos runter. Ich weiß nicht, ob das zusammenpasst. Aber...
Ja, ich meine, wie alt ist er? 12? Also
12, 13, ja.
Ja, das fängt so langsam an, ja.
Ja. Christian meint, für die Patienten hat er es doch gemacht. Aber Lisa meint, er bringt sie in Gefahr, wenn er sie unter Tabletteneinfluss behandelt. Michael wiegelt so ein bisschen ab und meint, naja, so schlimm war es vielleicht nicht. Und Christian hat den Fehler ja auch zugegeben, sagt er, aber es ist einfach so viel gewesen mit der Praxis und den Schulden. Es war einfach eine einzige Radiologie in ganz Eisenach und Menschen sind gestorben. Und Peewee meint, wir unterstützen dich ja alle. Ja, aber immer mehr Tabletten sind der falsche Weg, sagt Lisa. Lass uns nach vorn schauen, sagt Peewee. Und Christian meint, also, ich brauche eure Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Michael fragt, was traust du dir denn zu, kalter Entzug oder schleichend? Und Christian will sofort aufhören. Lisa meint, es bedeutet keine Schlafmittel, keine Wachmittel, keine Schmerzmittel, jedenfalls nur, wenn es unbedingt notwendig ist und vorläufig auch kein Alkohol. Christian sagt, ich schaffe das, denke ich. Peewee fragt, denke ich? Und Christian sagt, mit eurer Hilfe ja. Dann haben alle so einen kurzen Moment, wo sie innehalten und dann sagt er, aber bitte sagt nichts Anna. Ein wiederkehrendes Thema, das irgendwie Leute anderen Leuten nicht sagen sollen. Wozu das führt, sehen wir ja eine Szene später. Er wird selbst mit ihr darüber reden, sagt er. Und Michael sagt, du hättest gleich auf mich hören sollen. Und Lisa sagt zu ihm, du hast es gewusst? Und Christian erklärt, ja, Nora hat herausgefunden, dass Tabletten fehlen. Und Michael hat sie aus der Notfallapotheke wieder aufgefüllt. Schnitt. Nun sind Lisa und Michael allein in ihrer Wohnung und reden nochmal darüber. Und Lisa sagt zu Michael, mein Vater hat Tablettenprobleme und du sagst mir nichts davon. Michael sagt, er hat darum gebeten. Lisa meint, du kannst dich jetzt nicht ernsthaft auf die Schweigepflicht beziehen. Michael sagt, darauf hat er bestanden und das gilt auch bei Angehörigen, wie du weißt. Zieh dich nicht auf Formalien zurück, sagt Lisa. Und Michael sagt, er wollte es ausdrücklich nicht, dass ihr es erfahrt, weil er es selbst wieder hinkriegen wollte. Hat er aber nicht, sagt Lisa. Er hat dich angelogen, das ist typisch für einen Süchtigen. Er ist doch nicht süchtig, meint Michael, er ist maximal suchtgefährdet. Das ist Haarspalterei, sagt Lisa. Okay, es war ein Fehler, dass er ihm geglaubt hat, das weiß er jetzt ja auch. Lisa meint, darum geht es gar nicht. Sie versteht nicht, dass er ihr nicht vertraut, dass er nicht mit ihr darüber sprechen kann. Und Michael dreht es um und sagt, du redest jetzt über Vertrauen. Ja, meint Lisa, weil das Vertrauen muss das Fundament sein. Michael sagt, auch Eheleute haben Geheimnisse. Und Lisa fragt, was er meint. Und Michael fragt, sag du es mir. Sag mir, was bei uns nicht stimmt. Ich arbeite zu viel. Das Leben ist Routine geworden. Wir kämpfen darum, wer wann wie viel Zeit für Rosalie hat. Wir haben zu selten Sex, weil wir immer müde sind. Und wenn wir mal einen Tag verbringen wollen, dann erfordert das die Planung einer Weltraummission. Aber was bei uns nicht stimmt, da ist doch noch viel mehr. Und Lisa umarmt ihn und sagt, sie muss ihm was sagen. Und Michael sagt nur, Hartzfeld, und geht raus. Also, ja. Aber ganz unabhängig von Spott oder so, ich finde, das war fast eine Theaterszene irgendwie. Weil sie war sehr reduziert, was so das Drumherum betrifft. Also wir sind nur in der Kulisse, wir haben wenig Requisiten, wir haben keine Leute, die reinkommen und irgendwie die Szenerie stören oder irgendwelche Handyanrufe oder irgendwas, sondern wir haben einfach zwei Eheleute, die wirklich einen Konflikt haben und den von vorne bis hinten erzählen und am Ende eben mit der großen Enthüllung für ihn, dass sie eben vermutlich eine Affäre hatte. Und auch seinen längeren Monolog, wo er eben meint, sag mir, was bei uns nicht stimmt, ich arbeite zu viel und das alles aufzählt, hatte durchaus irgendwie was, ich sag jetzt mal, Künstlerisches, weil es für mich künstlerischer wirkte, als es sonst für eine öffentlich-rechtliche Fernsehserie vielleicht ist. Also es wirkte fast, wie ich sage, wie so eine Theaterszene zwischen zwei wirklich gut aufgelegten Schauspielern, die eine gute Chemie miteinander haben.
Ja, und es war halt einfach ein Dialog, wo es so richtig 100% um die Sache ging. Also wo diese Elemente des Misstrauens gegeneinander, also wo die ausdiskutiert wurden, das waren jetzt sowieso die letzten beiden Szenen, da gab es jetzt wirklich, da ging es ja richtig zügig jetzt mal zur Sache. Also wir stoßen vom einen Konflikt sofort in den anderen und vom anderen sofort in den dritten. Also Tablettensucht, nicht drüber reden über die Tablettensucht, plus Affäre. Also dann kommt jetzt ein, das ist ja so eine Kettenreaktion, so ein Knaller nach dem anderen.
Ja.
Und also Lisa gefällt mir, also finde ich ganz ich verstehe das, weil die einfach auch emotional geschockt ist. Man ist ja manchmal ungerechter zu den Leuten, die einem was wert sind, weil es einem einfach, weil man damit selber emotional nicht so klarkommt. Aber sozusagen, sie ist auch sehr destruktiv in diesem ganzen, also sie ist sehr vorwurfsvoll, wohingegen halt Peewee überraschend erwachsen und reif jetzt hier wieder ist. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und auch Michael sagt, was traust du dir zu, kalter Anzug, also es wird besprochen. Und Lisa ist sozusagen sehr viel von wegen, ja, wenn das Ergebnis nicht klappt, dann war der Prozess auch auf jeden Fall falsch. So, und das hat ja nicht funktioniert. So, und was hast du dir denn dabei gedacht? Und du hast einen Sohn und also irgendwie, und du hast Familie und du hast Verantwortung. Das ist ja auch der Grund, warum er süchtig, oder so gefährdet geworden ist. Und sie macht es ihm ja zum Vorwurf. Also sie verwechselt da so ein bisschen Ursache und Wirkung. Und ist sozusagen mit ihm, also sie geht ja sehr, sehr hart mit ihm so ins Gericht. Und da sind die anderen beiden so ein bisschen ruhiger. Ob Michaels Satz, und was ich an der Szene, glaube ich, wirklich gut finde, ist dieses, dass man merkt, es gibt das selten, dass man ein Problem hat und dass man hat nur selber dieses Problem. So, sondern immer, man ist immer in so einer Kette von Leuten. Also so, er sagt es Michael, auch so, dass es voll nachvollziehbar ist, dass Michael es nicht weiter erzählt. Gleichzeitig ist Michael in einer schwierigen Rechtfertigungsposition damit, dass es nicht funktioniert und sowas. Also wie das so Kreise zieht, so ein Problem. Das fände ich irgendwie, ist eine schöne Schilderung. Jetzt natürlich meine Frage, wer hat in der Diskussion recht? Hätte Michael dieser Bescheid geben müssen? Ich finde nein.
Ich kann mich nicht erinnern, ob Christian damals wirklich gesagt hatte, sag bitte auf keinen Fall irgendwem was. Und wenn er das gesagt hätte, dann würde ich auch sagen, in dem Fall nein. Weiß nicht so ganz, ob er sich tatsächlich gegenüber seiner Ehefrau darüber auf diese Schweigepflicht beziehen sollte, also auch wirklich auf so eine Formalie. Das ist ja wirklich ein bisschen kleinkariert, aber einfach auch aus dem Grund, weil derjenige ihm gesagt hat, bitte sag nichts, hätte ich gesagt, ja, dann nicht. Ich glaube, wir hatten sowas Ähnliches schon mal mit Johannes und irgendwem, Johannes und Inge oder so, wo es auch darum ging, nichts zu sagen oder so.
Ich glaube, ich mache ihm nicht zum Vorwurf, dass er es nicht erzählt hat. Ich finde, auch mir geht es ein bisschen anders, weil ich denke, wenn es diese Regelung gibt, dass man es auch gegenüber Angehörigen, dass auch gegenüber Angehörigen gilt, dann finde ich sogar sehr gut, dass er diese Formalie beachtet. Weil ich finde, genau das sind ja so die schmalen Zwischenräume, wo Leute sich dann immer selber eine Sondergenehmigung geben. Aber das ist ja jetzt was anderes oder sowas. Aber es hat ja meistens Sinn, dass es diese Arten von Regelungen gibt. Was ich ihm, glaube ich, zum Vorwurf machen würde, ist, dass er nicht stringenter dann hinterher war, dass er gesagt hat, du pass auf, wenn das jetzt ein Problem ist, ich helfe dir, aber wir müssen da mal ein offenes Gespräch darüber führen. Gleichzeitig ist es wiederum ganz gut gemacht, das Christian ja auch, hat man ja bei dieser Taxifahrt mit der Frau Kemper gesehen, dann sozusagen so, ich habe das im Griff, also so ein bisschen leicht aggressiv abwiegelt,
Ja.
auch manchmal schwer für Dritte. Also eigentlich wird das auch gut gezeigt, wie schwer es für jemanden ist, dann wirklich zu helfen. Also man denkt sich immer von außen, ah, sowas kriegt man doch irgendwie mit und da muss man doch was sagen und sowas. Aber ja, diese kleinen zwischenmenschlichen Nuancen sind oft viel komplizierter. Also eigentlich ist das ein sehr, sehr guter Drive in dieser Serie, aus meiner Sicht.
Also Christian ist ja kein Patient von Michael, darum verstehe ich das nicht so ganz mit der Schweigepflicht. Aber ich weiß auch nicht genau, wie die gehandhabt wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass er so eine Art Patientenrolle in diesem Moment hat, weil er ja von ihm Medikamente bekommt.
Ja, vielleicht.
Ich weiß nicht.
In dem Fall würde ich, glaube ich, lieber in der Familie leben, wo ich einem Familienmitglied was anvertrauen kann und ihm sagen kann, bleib bitte unter uns, als in der Familie, wo ich sage, bleib bitte unter uns und am nächsten Tag spricht mich meine Tochter an, du, ich habe von dem gehört, dass du Tabletten nimmst und so. Also.
Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, Michael hätte natürlich hier ihn einfach damit konfrontieren können und hätte sagen können: Pass auf, Christian, entweder du hast ein Problem, dann musst du's, dann musst du ein Programm absolvieren, dass du da rauskommst, oder du hast keins, dann müsste es aber auch okay sein, wenn ich deiner Tochter erzähle. Und damit bringt man ihn ja schön in die Klemme und dann muss er ja so ein bisschen Farbe bekennen. Und das, so hätte er es natürlich aufrollen lassen können.
Es war schon, glaube ich, relativ gewagt von Michael, dass er diese Pillen wieder auffüllt aus dem
Ja.
Notfallapothekenbestand.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, die Problematik, die bei Lisa entstand, war ja vielleicht angenommen, er wäre später zu Lisa gegangen und hätte gesagt, Lisa, ich will dir was erzählen. Ich wusste schon vorher sozusagen, ich hätte es ahnen können.
Ja.
Wäre wahrscheinlich für Lisa nicht so problematisch gewesen, wie dieser Nebenbeisatz,
Nebenbei,
hättest
ja.
du mal so auf mich gehört.
Genau,
So.
genau.
Der war natürlich noch ein bisschen
Der aber ja
schwierig.
von ihm selbst kommt. Also da ist er ja so ein bisschen selber schuld. Wenn jetzt irgendwie Christian gesagt hätte auf dich hören sollen oder so, dann hätte Christian ihn ja geoutet, dann hätte es da wieder Konfliktpotenzial gegeben. Aber Michael, ja, hat sich sozusagen selber
Ja, hat man ja auch sofort in seinem Blick gesehen. Oh nein, das war dumm, dass ich das gesagt habe.
geoutet. Gut, letzte Szene für diese Folge. Inge und Bernd reisen ab. Piwi packt den Koffer ins Auto und Inge trägt hier so eine schöne kleine Maske, so wie wir sie auch aus der Corona-Zeit noch kennen, damit keine Pollen
Kriegt sie auch richtig.
genau, nicht mit der weißen Seite nach außen und auch nicht hinten am Hals zusammengebunden. Und Piwi meint, nächstes Jahr besucht er sie, dieses Jahr fährt er erstmal nach Singapur. Und Bernd zu Christian sagt, halt die Ohren steif und denk dran, du bist nicht als Einziger für die medizinische Versorgung von Eisenach verantwortlich. Wenn man sich daran zurückerinnert, wie er immer mit irgendwie einem kleinen Rückenschmerz zu ihm reinkam und als Erster drankommen wollte, dann kann man das vielleicht anders sehen, aber ja.
Los, Zeit ist Geld. Los.
Ja, genau. Lisa, Rosalie und Michael kommen dann auch noch dazu und meinen, wir lassen dich ja nicht einfach so fahren, wir kommen schon noch Tschüss sagen. Und Michael sagt, macht's gut, bis bald. Inge dankt Michael für alles. Und Rosalie sagt, Weihnachten kommt ihr wieder, ja, und bringt mir ganz viel mit. Und Inge sagt, ja, kein Problem. Und Bernd sagt, etwas konterkarierend, wenn's uns nicht gefallen sollte, dann kommen wir einfach wieder. Ich weiß nicht, ob er schon verstanden hat, wie das funktioniert, aber lassen wir das. Und Inge sagt, sie wird sie vermissen. Und sie steigen ein, weil Bernd jetzt auch sagt, komm jetzt, Inge, bitte. Und Inge sieht noch was am Haus und sagt, da muss gemalert werden, da oben.
Oh, ja,
Ja, und sie steigen ein und sehr witzig finde ich hier, am Kofferraum des Autos ist die Plakette von der Automarke entfernt worden. Weil man
was du
wahrscheinlich
immer
keine,
alles bemerkst, ja,
weil
stimmt,
man wahrscheinlich
ja.
keine Werbung für das Auto machen wollte.
Respekt, ja,
Aber
stimmt, du hast
was für
recht.
ein unnötiges Detail, oder? Also,
Ja.
man sieht doch ständig irgendwelche Automarken mit. Also, ob ich nun einen BMW sehe, der jetzt da diesen blau-weißen Kringel hat oder ob ich nur so sehe, es ist ein BMW, ist doch völlig
Das stimmt. irrelevant. Oder ob man das beste Auto dieser Welt, das gerade mit einem neuen K1-Modell mit nur 2.555 € Anzahlung, bla bla, überzeugen will, der neue Ford Focus. Jetzt müsste hier so eine richtige.
Aber vielleicht ist es so, dass sie tatsächlich einen Exklusivdeal mit BMW haben, dass sie BMW von BMW Geld kriegen und dann dürfen sie keine anderen Autos zeigen. Keine anderen Autos
Aber auch
bauen.
im Straßenverkehr dann nicht so nebenbei oder so?
Vielleicht nur, wenn sie dann die Dinger entfernen.
Allerdings. Okay, achten wir mal drauf.
Ja. In jedem Fall winkt die Familie ihnen hinterher und wir sehen den Abspann.
Folge 75, blind. Mehreres ist vorangegangen und ich muss eine Sache besprechen, die mir irgendwie jetzt, wo wir die ganze Story mal aufgedröselt haben, jetzt werden Inge und Bernd wieder rausgeschmissen. Ich kann dir sagen, sie bleiben im Prinzip. So, aber das fand ich, also, warum sind sie eigentlich zurückgekommen?
Meinst du jetzt sie als Figuren oder sie als
Als Figuren. Also es ist doch irgendwie sozusagen, war das notwendig, damit man überhaupt sie noch sozusagen lebendig hält? Aber es ist irgendwie so, weiß ich nicht, da ist ja eine so, also kommt von einer langen Reise zurück, ist in der nächsten Folge im Prinzip sofort wieder in großer Gefahr und in der nächsten, nachdem alles gut scheint, eskaliert es nochmal und dann soll sie nach Marokko.
Schön zusammengefasst.
Also irgendwie, das wäre jetzt nicht, wenn ich ein Drehbuch lesen würde und angenommen, ich wäre jetzt die Schauspielerin, wäre stolz auf so auf diese Handlung, würde ich sagen, naja, gut, toll. Also weiß ich nicht, ob das jetzt das war, was ich mir vorstellen würde.
Naja, mir kommt es bekannt vor, weil wir waren ja beide ein bisschen befreundet mit Helmut Krauss und der hat ja ganz Ähnliches erzählt aus seinem Werdegang von Löwenzahn, dass er am Anfang eben wirklich also mit Peter Lustig zusammen eigentlich die zweite Hauptrolle war. Er war immer so der, dem die Sachen erklärt wurden, damit Peter Lustig es nicht in die Kamera erklären muss im Prinzip. Und später wurde sein Anteil immer kleiner und manchmal hatte er da nur noch 4 Folgen pro Staffel oder so, also dass man so das Gefühl hat, die Älteren werden so langsam rausgeschrieben. Weil sie nicht mehr immer so Stories für die finden, vielleicht, oder vielleicht auch bei Helmut war es tatsächlich auch so, vielleicht kann man das mittlerweile transparent sagen, er hatte halt eine relativ hohe Gage. So, das war jetzt nicht, weil er Helmut war, sondern weil er eben einfach einen älteren Vertrag hatte, sozusagen, also noch unter alten Arbeitsbedingungen gearbeitet hat und die Gagen sind über die Jahrzehnte gesunken bei den Schauspielern im ZDF. Und ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er eben manchmal nur ein paar Folgen hatte und ja, pro Staffel denn nur 4 Folgen oder so. Am Ende, glaube ich, als er denn, da war er dann wie auf einmal wieder mehr dabei. Aber, und die Stories, weiß ich noch, einmal hat er erzählt, ja, es wird auch immer absurder. Jetzt neulich wollte er sich einfrieren und so.
Und es wird jetzt in der letzten Zeit, weil die Kinder natürlich auch anders sich verhalten als früher, wird es immer abgefahrener. Wie zum Beispiel jetzt in der letzten Folge, da will er sich tatsächlich einfrieren lassen.
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es halt wirklich so, dass die beiden so ein bisschen so einen Sonderstatus haben. Ich kann jetzt wirklich, ich tue mich jetzt
Es
schwer, über
kann,
die
ja.
Gagen von den beiden zu spekulieren,
Ja, voll. Ja.
aber halt so,
Zumal, ja.
dass sie irgendwie einen Sonderstatus haben in dieser Hinsicht, dass sie eben alle anderen Figuren sind so ein bisschen neu, vielleicht sind da auch neue Autoren, ich weiß es nicht, und alle haben irgendwie Ideen für die, aber für die beiden hat man irgendwie nichts und dann nimmt man sie halt rein für ein paar Folgen, oder sagt am Anfang, sie sind auf Weltreise, nimmt sie halt rein für ein paar Folgen, aber schreibt sie dann auch wieder raus, um sie vielleicht auch wieder nicht zu benutzen, wenn es nicht notwendig ist, so. Schwierig zu sagen, woran es liegt, aber es ist schon sehr lustig. Also wie gesagt, ich finde die Plumpheit sehr lustig, mit der sie halt zurückkommen. Eigentlich ist es von Anfang an lustig. Die Plumpheit, mit der sie weg sind, so, ja, wir sind auf Weltreise. Die Plumpheit, mit der sie kurz über Videoscreen dann bei der Hochzeit dabei sind, so, einfach nur um Präsenz zu zeigen, ja, die gibt's auch noch. Dann eben die Plumpheit, mit der sie zurückkommen, ach, war das nicht eine schöne Weltreise, so. Und dann eben auch jetzt, ach, ich bin krank, ich sollte wohl, Marokko, das ist doch, also ich, auf keinen Fall darf ich hier bleiben. Und wenn sie jetzt wieder zurückkommen, mal gucken, welche Erklärung es da gibt. Also, ich freue mich. Also, es ist einfach, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mal drüber ärgern, weil es ist so einfach so herrlich simpel.
Okay. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ich weiß nämlich auch nicht, wie sie zurückkommen. Ich weiß halt nur, dass sie zurückkommen. Also es gibt Gründe, sich zu freuen.
Ja, na, zum Beispiel wäre es ja möglich, also in einer Serie, wo es die immer im Sommer spielt, ist es schon sehr lustig, wenn man sagt, ja, also wir kommen dann im Winter zurück. aber es wäre ja möglich, dann eben Winterfolgen zu machen, mal, um sie zurückzubringen.
Ja, das stimmt. Es ist halt so, was ich halt daran insgesamt, glaube ich, so ein bisschen schade finde, ist, dass ich Inge Uta Schorn, ich finde, die könnte in allen Folgen, also die könnte in den meisten Folgen einen ganz starken Pathos haben, von der, also eine ganz starke Rolle haben, also von sozusagen die gute Seele der Familie. Ich glaube, eine Folge hieß doch sogar mal irgendwie das Herz der Familie oder irgendwie sowas. Genau, ja. Und gleichzeitig war es so, dass es mit Johannes sehr viel repetitiv war, also immer dieses ganze, heiraten wir jetzt oder heiraten wir nicht. Dann gibt es diese Kaffeegeschichte, die aber auch schnell auserzählt ist. Da hätte man ja noch viel mehr draus machen können aus ihrer Selbstständigen, also mit irgendwie, was weiß ich, wer da alles noch mit austauchen kann in so einem, ja, in so einem Café-Setting von so einer Unternehmerin oder sowas. So, und dann wird sie ganz schnell weggeschickt, wird irgendwie, genau wie du sagst, sozusagen kurz hergeschickt, simpel und dann wieder plump wieder weggeschickt und so. Und irgendwie denke ich die ganze Zeit, in der Figur steckt doch noch mehr. Das kommt später auch noch ein bisschen mehr zum Tragen, aber ich finde, sie ist so ein bisschen die underratedste Figur.
Also ich glaube, was mich enttäuscht am meisten wirklich ist, dass es völlig ohne Erklärung ist. Also dass man einfach sagt, das ist jetzt alles vergessen. Die Sache mit dem Café ist vergessen. Es ist auch uninteressant, ob wie Bernd und Inge zusammenkamen. Das wird zwar so ein bisschen angedeutet, aber nein, jetzt sind sie auf einmal die, also Bernd sagt, glaube ich, die Liebe seines Lebens und so weiter.
Stimmt.
Aber wir sehen auch keine Liebesszenen zwischen denen. Also anders als mit Johannes sehen wir keine Szenen, wo sie sich irgendwie mehr als mal kurz ein Küsschen geben oder irgendwie gemeinsam im Bett liegen abends oder so. Also wir sehen sie wirklich nur als behauptetes Paar. Und ja, also irgendwie, das ist alles so ein bisschen unfertig, habe ich das Gefühl. Also einfach schnell noch rein damit und passt dann schon, nicht drüber nachdenken und so, ja.
Auch sie könnte eigentlich, die könnten Gespräche führen, vielleicht ist das mit Bernd ein bisschen schwieriger, aber sie wäre auf jeden Fall so einer, die so dann sagt, ja, oder dass man so eine Folge kommt, wo voll klar ist, sie vermisst eigentlich Johannes. Oder eine Folge, oder es gab irgendeinen Jahrestag, oder man macht sich so Gedanken über sein Leben, oder wie war es dann eigentlich mit eigenen Kindern, oder irgendwie, was weiß ich, kann ja, da wären viele Themen offen und die werden halt irgendwie nie angerissen, das ist ein bisschen verschenkt.
Also insgesamt in der Staffel lobe ich ja immer wieder, dass man Bezug nimmt auf andere Folgen, dass man eben nicht Folge 1 vergisst in Folge 2, sondern dass es im Grunde so ein bisschen so eine fortlaufende Handlung ist. Und im Grunde muss man aber im gleichen Atemzug kritisieren, dass Staffel 6 die anderen 5 Staffeln vergessen hat, so ein bisschen. Weil, ja, weil eben wirklich alles, was vorher passiert ist, ist im Grunde nicht mehr so wichtig. Im Grunde ja fast ein guter, oder wie soll man sagen, ein Beleg dafür, dass man wirklich gut in Staffel 5 oder auch 6 anfangen kann, die Serie zu gucken, weil man das davor eigentlich nicht braucht. So.
Ja, voll.
Aber für mich als jemand, der halt von bei Staffel 1 angefangen hat, ist es dann schon schade, wenn man so merkt, okay, das hat eigentlich wirklich mit dem, was ich mal angefangen habe zu gucken, nur noch relativ wenig zu tun. So.
Es ist halt irgendwie voll lustig, dass es der reine Zufall war, dass ich in Staffel 6 angefangen habe und gar nicht wusste, dass ich sozusagen einfach den einen Cut erlebt habe, ohne dass ich irgendwie was vermisst habe oder irgendwie so. Also zufällig rein. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, die Story mit der Frau Kemper hat, ich meine, ist eine alleinerziehende Mutter, das war natürlich irgendwie auch schon Drama, wie die das so geschildert hat. Es ist halt einfach so, dass dadurch, dass zwischen den Figuren so viel passiert, ist es mittlerweile trotzdem mehr so zu einem Randaspekt, der einen selten so total kickt.
Ja.
Aber ja, gerade diese Szene am Ende mit Michael und sowas, ich fand das alles eigentlich soweit okay, gut, also teilweise wirklich gut und insgesamt fand ich die Folge, hatte ein paar Unklarheiten, aber an sich hat es mir gefallen.
Ich eigentlich auch. Also die Familienstory ist im Vordergrund und eigentlich ist es gar keine richtige Arztserie mehr, würde ich sagen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, finde ich. Also das Lustige ist ja, auch wenn es um Arzt- oder Medizinsachen geht, dann verliert die Serie sich ja jetzt aktuell total in Fachidiotie so ein
bisschen. Ja, stimmt.
Also es ist so, für die, die wirklich sich auskennen, die haben ihre paar Arztszenen, wo sie sagen können, ja, verstehe ich. Aber für die anderen ist es eigentlich egal. Also wer die Begriffe nicht versteht, der sagt, ja, ist irgendwie schlimm und es wird aber irgendwie geheilt und ist aber auch nicht wichtig für das, was wir erzählen wollen.
Stimmt, das ist so, es gibt dann immer das Fachgespräch unter den drei Ärzten und das war's dann, ne?
Ja. Also ich glaube, die Geschichte der Familie ist für die Autoren das, worauf sie sich wirklich konzentrieren wollen und was sie erzählen wollen.
Wahrscheinlich auch das, was beim Publikum irgendwie besser ankommt.
Das kann sein, ja.
Das, ja.
Was ebenfalls beim Publikum immer gut ankommt.
Ganz sehr gute Überleitung.
Ist unsere berühmte Kategorie der Sushi-Lushi-Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, auch heute wieder zu vergeben. Also, mein Dahlmann, diesmal geht an Bernd.
Oh, eine Überraschung.
Ja, er schafft es immer wieder, sich dann doch hervorzutun. Und zwar für die Szene ganz am Anfang. Das ist auch ein bisschen subjektiv eingefärbt, weil ich finde, ich bin keiner, der viel fotografiert. Ich bin auch keiner, der besonders viel übrig hat für Fotos. Und ich bin auch gar keiner, der es besonders spannend findet. Also es ist okay, wenn Leute sozusagen Urlaubsfotos von sich zeigen. Aber so wie es hier klingt, präsentiert Bernd ein und allemal dasselbe Motiv. Wir haben hier einen Sonnenuntergang und wir haben hier noch einen Sonnenuntergang aus dem Fenster und so weiter. Und dann kommt Christian, der sagt, das Essen ist fertig. Alle freuen sich, dass sie jetzt da mal kurz davon erlöst werden. Und er sagt zu Michael, nee, bleib. Ich habe hier noch zwei Sonnenaufgänge. Was sagst du denn da? So. Und dass er ihn wirklich sozusagen vom Essen abhalten will. Und also wenn jemand mir sagt, keine Ahnung, dieses Naturmotiv und da haben wir ein Tier gesehen und da waren wir in Gefahr und das war unsere Unterkunft, alles schön. Aber Sonnenuntergänge hat man mittlerweile so überdrüssig viele gesehen. Und dass jemand sozusagen, wenn er mir was von seinem Urlaub erzählen will, ist das okay. Aber Bernd will nur angeben, wie geil er es hatte. Und hält sozusagen überhaupt nicht, also die anderen Bedürfnisse sind für ihn vollkommen egal, sowas wie Essen oder sowas, sondern nur so, was sagst du denn dazu? Was soll man dazu sagen? Das ist ein schöner Sonnenuntergang. Ja.
Ist das ein Sonnenaufgang?
Das ist wunderschön.
Das ist ein Sonnenaufgang, was? Das ist die Sonne aus unserem Fenster. Der ist da auch nicht ohne, oder? Ich kann euch noch einen zeigen. Ist doch toll, ne? Drück mal weiter.
So, die Würstchen sind fertig. Kommt ihr?
Bleib mal. Ich habe noch zwei ganz besondere Sonnenaufgänge. Was sagst du dazu?
Und man sieht auch so richtig die Enttäuschung bei Michael. Ach nee, ich darf noch nicht aufstehen, darf noch nicht essen. Das finde ich so unverschämt.
Sehr gut, ja.
Also ja, das ist...
ja, sehr schön. Ja.
Hat er auch sehr eine Kerbe getroffen, die ich einfach nicht leiden kann.
Ja, okay. Ich gebe mein, wie heißt er? Dahlmann. Das erste Mal seit langem mal wieder an unseren mittlerweile umbenannten Michael Sandmann-Kleist. Das letzte Mal, als ich ihn gegeben habe, hieß er noch Michael Sandmann. Es sind mehrere Sachen, weil ich habe immer so gedacht, könnte man dafür vielleicht einen Dahlmann vergeben? Vielleicht könnte man dafür einen Dahlmann vergeben. Und dann merkte ich, alle diese Könnte-Dahlmanns waren alle Michael. Und dann dachte ich, na, dann kriegt er ihn einfach jetzt für alles drei. Und zwar, jetzt muss ich mal, welches ist denn jetzt, welches sage ich denn als erstes? Ja, ich sag mal als erstes, also erstmal die Sache mit dem Geschenk für Rosalie. Ich finde das Gespräch zwischen Timo und Lisa von wegen Metallbaukasten oder nicht und warum soll nicht auch ein Mädchen Metallbaukasten und er hat auch mit Puppen und so weiter, finde ich soweit ganz süß und kommt irgendwie am Ende auf den Nenner, dass man sagt, okay, dann schenke ich ihr einen Metallbaukasten, weil warum nicht? Und Michael hat keine Geschenkidee, hat auch anscheinend länger nicht mit ihr gespielt und dennoch ist die Idee von Lisa und Hatzfeld aber eine, Zitat, Schwachsinnsidee. Was einfach irgendwie so, okay, du hast keine andere Idee, du hast irgendwie so, aber das Einzige, was du jetzt kannst, ist irgendwie die Idee, die wir uns jetzt gemacht haben, in einem relativ langen Gespräch als Schwachsinnsidee zu bezeichnen.
Yeah.
Nummer zwei, er hat angeblich, oder haben wir auch gesehen, Probleme mit Bänder in der Klinik, weil er eben diese Abmahnung bekommen hat und er wartet anscheinend nur noch auf eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Das gibt er an als Grund, um eine Familiensache abzusagen, die eigentlich schon länger verabredet war. Letzte Woche gibt er aber noch auf dem Flur so offene Widerworte und brüllt sich mit Bender an, weil er unbedingt derjenige sein will, der da jetzt dieses Equipment in die unter Quarantäne stehende Praxis überbringt. Also wenn es ihm gerade passt, gegen Bender vorzugehen, dann macht er es, aber wenn es irgendwie darum geht, für eine Familienverabredung einzustehen, dann, na, ich bin aber unter Beobachtung, ich kann jetzt sagen, ich muss da aufpassen und so.
Ja? Ja, stimmt.
Und Punkt 3 passt dazu, weil er nämlich meint, gegenüber Lisa ist er unter Beobachtung und muss aufpassen. Und lässt dann aber gegenüber Bender eine Schimpftirade los, dass er ihn, dass er ihn rausekeln will und ihm der Eid nichts bedeutet und so. Aus dem Nichts, obwohl Bender ja eigentlich seiner Meinung ist, obwohl Bender sagt, ja, wir brauchen noch jemanden, aber die sagen mir, sie haben kein Budget und dann kommt eben eine völlig persönlich, ein persönlicher Angriff von Michael gegenüber Bender, dass er irgendwie ein Finanzhai ist und so. Ja, da hat er doch gut aufgepasst. Ich muss aufpassen, der sucht nur einen Vorwand, um mich rauszuholen. Ja.
Das stimmt. Es wäre eigentlich also viel ehrlicher gewesen, wenn er gesagt hätte, ich muss heute zu diesem Meeting zu Bender. Ich muss ihn beleidigen, damit er mich rausschmeißt. Damit irgendwie sowas, ja.
Ja. Also der spielt sich in den letzten zwei Folgen in der Klinik gegenüber Bender auf wie der große Zampano und sagt dann zu Hause, ich muss ein bisschen aufpassen, sorry, ich kann heute Abend nicht mit dir essen gehen. So.
Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr unlogisch. Gefällt mir gerade sehr gut, ja.
So, unser neues Tableau bleibt dadurch eigentlich so wie vorher. Bernd Spengler festigt bei dir Platz 2 mit nun 8. Auf Platz 1 immer noch Christian mit 17 und Johannes mit 6 auf Platz 3. Und bei mir ist 1 Christian mit 16, 2 ist Inge mit 5. Und Michael Sandmann hat jetzt bei mir auf Platz 3 gleichgezogen mit Bernd Spengler. Also zwei Personen.
Da gibt es einen großen Kampf.
Platz. Genau.
Das ist okay. Ja, meinst du, da wird sich bis zum Ende. Aber wir haben jetzt im Moment, Bernd ist natürlich jetzt wieder erstmal raus, ne? Das ist ja. Ja.
Ach du, er hat ja immer diese eine Szene und hat sie aufbekommen. Also kann schon sein, dass es da noch was gibt.
Mal schauen. Ja, was ist denn der Ausblick für die nächste Woche? Was erwartet uns? Ich meine, jetzt hat es ja geknallt, jetzt muss es ja mal, tut sich jetzt ein bisschen was.
Ja, ein bisschen was steht hier auch. Also, die nächste Folge ist die Folge 11 der 6. Staffel und heißt Bauchschmerzen. Ich finde es ganz süß, dass irgendwie die Episoden aktuell einfach nur so heißen wie das jeweilige Symptom der Woche. Blind, ja. Bauchschmerzen. Ja.
Stimmt.
Es geht darum, die Grundschullehrerin Maren Schumann ist mit Hilfe einer Eizellenspende ihrer besten Freundin Stefanie endlich schwanger geworden. Der Eingriff zieht jedoch Komplikationen nach sich. Michael stellt Lisa ein Ultimatum. Entweder sie verlässt die Praxisgemeinschaft oder Timo muss gehen. Auch zwischen Christian und Anna kracht es. Clara ist verwirrt. Hat sie sich etwa an ihre Freundin verliebt? Also ein Ausblick, wo gefühlt alle Aspekte reinkommen sollten wahrscheinlich.
Ja.
Von dem Autoren, der das geschrieben hat. Also okay, jede Story kommt rein. Ja, aber Ultimatum.
Was ist dein Tipp? Was sagst du?
Ich kann mir eigentlich gar nicht so richtig erklären, dass Michael entscheiden kann, dass Timo gehen muss in der Praxis, weil er ist ja nicht Teil der Praxis. Mm. Und dass sie die Praxisgemeinschaft verlässt. Also, wenn ich es jetzt ganz dramatisch schreiben würde, würde ich es jetzt so machen, dass sie die Praxisgemeinschaft verlässt und er, also Michael, kriegt dann aber auch die Kündigung von der Klinik und sie sind dann arbeitslos und ja, und irgendwie im Sozialamt und ja.
Ja, und der tablettensüchtige Christian ist in der Entzugsklinik und plötzlich ändert sich hier alles sehr dramatisch. Ja, okay, sind wir doch mal gespannt, was passiert. Aber du hast recht, es ist sozusagen, ja, da hat jemand nicht nur die erste Szene geguckt in der Vorschau.
Ja, ja. Und zwischen Anna und Christian kracht, ist natürlich wenig aussagekräftig, da werden wir sehen, worum es geht. Clara, das ist interessant, ne? Diese Sache mit Clara, die sich in ihre Freundin verliebt. Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge der Staffel gab es diese eine Szene, wo sie irgendwie so ganz verträumt das Bild von, wie heißt sie, Sabrina.
Ja,
Sabrina anguckt auf ihrem Handy. Und da dachte ich schon so, ist da irgendwie, steckt da irgendwas dahinter? Und jetzt, 10 Folgen später, tatsächlich steckt irgendwas dahinter.
Aber das müsste ja ein Sonderlob von dir geben, dass sozusagen, du magst ja immer diesen Folgenbezug, dass das jetzt sozusagen so 10 Folgen
man hat durchaus die Saat gesetzt und jetzt geht die Blume auf.
Schön gesagt. Und ich finde es auch ganz schön, dass Clara jetzt dort doch mal wieder ins Spiel kommt, weil über Clara kann man auch mehr erzählen. Und die geht hier so ein bisschen auch unter, weil hier ja oft sozusagen irgendwie mittlerweile die Praxis es werden nicht mehr so die Krankheitsfälle besprochen, aber es ist irgendwie die Grundlage, der Ort, wo es passiert, wo irgendwas zwischen den Figuren irgendwie passiert. Und, wobei stimmt auch nicht ganz. Es passiert ja auch viel mit Paul, aber Clara ist irgendwie so ein bisschen voll raus jetzt aus dem. Sie also hatte diese Bandgeschichte, ne?
Genau, also die Clara-Stories, die waren schon immer irgendwie sehr frisch, finde ich. Und haben so eine Frische reingebracht, so ein bisschen sowas Jugendliches und ja, eben nicht nur so Kindheitsprobleme und Erwachsenenprobleme, sondern auch irgendwie sowas, so ein bisschen Teenie-Sachen und so. Und das fand ich eigentlich auch immer ganz, ganz spannend in Staffel 6. Von daher freue ich mich, dass es nächste Woche weitergeht.
Ich freue mich auch drauf. Ich freue mich drauf, dass es mit dir weitergeht, wenn wir wieder die nächste Folge besprechen. Und wenn es wieder heißt Bauchschmerzen, ist auch keine schöne Anmoderation. Nein, aber ich freue mich drauf. Und genau, bis dahin, habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit. Martin, lass es dir gut gehen.
Danke.
Schwimm schön, wenn es möglich ist. Und dann bis hoffentlich nächste Woche Donnerstag.
Bis dann.